2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, Mittwoch, 14. September, ziemlich exakt 19.10 Uhr. Wir sitzen diesmal im AFM-Büro im Herzen der Gegend gerade und nehmen auf den Millanton, die Folge Nummer 33. Mein Name ist Mike und mit mir versammelt 5 weitere junge Herren. Ich fange mal zu meiner Rechten an. Sven, guten Abend.
Guten Abend, Mike. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich auf die Sendung. Obwohl ich eigentlich nur da bin, um auf die 6er-Steckdose aufzupassen, die Johnny sich gerade noch im Fanladen geliehen hat. Aber vielleicht kann ich auch sonst noch was beitragen darüber hinaus. Mal schauen.
Und bevor ich weitermache, erzählen wir gleich, warum du da bist. Weil normalerweise ist man gewohnt, Justus hier zu hören. Du bist aber ja auch im Fernsehen beschäftigt. Und warum ist Justus heute nicht da?
Genau, Justus hat am Spieltag, eine Viertelstunde vor Anpfiff, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Justus und Annika und Claire und an den kleinen Nachwuchs namens Tees. Alles Gute zu Hause bei euch.
Hat das auch perfekt getimt, 16 Minuten vor Anpfiff, saß also dann pünktlich zum Anstoß auch vom Sky-Decoder, denke ich.
Oh, jetzt fast nur ins Stadion schaffen können, aber der feine Herr hatte wohl Besseres zu tun.
Ja, also von allen herzliche Grüße. Zu seiner Rechten, Christoph.
Ja, einen Abend zusammen. Schön, dass du meinen Namen noch weißt und dass ich ihn gar nicht so groß mit Crepp auf die Brust kleben musste. Ja, schön mal wieder dabei zu sein. Ich find's auch super, dass also jetzt in der Zeit, wo ich nicht dabei war, sich so einiges geändert hat. Und wenn ich mich hier so umgucke, wir haben hier Teppich, wir haben hier bequeme Möbel. Wir arbeiten jetzt kompromisslos an der Gentrifizierung des Podcasts und da freue ich mich natürlich dann dabei zu sein. Und, medium rare, das Steak vom Room Service,
bitte. Ja, das ist angekommen. Lange, weißt du, wann du das letzte Mal da warst?
Nee, nicht genau, aber tatsächlich ist es, glaube ich, fast, also es war halt einfach so, Familie hat mich gebraucht, ein Buch hat mich gebraucht, dann gibt's auch noch viele andere Sachen und hab's dann schlicht und einfach nicht geschafft, aber wo ich's gerade erwähne, kommt Ende September ein wunderbares Buch raus, aber ich bin ganz ehrlich, ich wäre auch ohne das Buch, ich wollte wirklich gerne mal wieder dabei sein, das ist jetzt halt einfach zufälligerweise so zugunsten vom FC St. Pauli Museum, das heißt FC St. Pauli Album, der Millanton kommt übrigens auch öfter mal drin vor. Ach, guck. Und deswegen durfte ich mir dann in meiner schönen Freizeit unser gemeinsames Gesülze dann nochmal durchhören, weil es zum Teil eben auch darum ging, markante Zitate, lustige Sprüche und so weiter von Leuten wie Jan-Philipp Kaller zum Beispiel im Buch zu haben und auch welche, die nicht schon tausendmal abgedruckt wurden. Und da war tatsächlich unser Gespräch mit Schnecke war echt eine Fundgrube. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Und war es dann doch gar nicht so quälend, sich das anzuhören. Und ich fand die Sendung sogar ziemlich gut.
Warst du da auch bei der Sendung?
Da war ich sogar dabei, ja.
Okay, trotzdem nicht so.
Oder?
Okay, wunderbar.
Ja, ja, mein eigenes Gesülze höre ich mir natürlich dann nicht so an wie das von Schnecke. Deswegen verschwimmt es gerade so ein bisschen. Aber war wirklich gut. Also nicht Eigenlob, sondern alles.
Okay, und die Facebook-Seite zum Buch werden wir dann demnächst werden wir in der Sendung verlinken.
Das wäre zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja, vielen Dank. Auch der Übersteiger kommt auch ganz oft drin vor. Übrigens.
Zu Recht.
Und Andreas Rettig und so weiter und so fort auch. Und dann
auf dem nächsten
nicht Sofa, ganz so oft.
Sebastian.
Zeit. Moin. Wie schön, wieder hier zu sein.
Wir freuen uns alle sehr, dass du von deiner schweren Krankheit wieder genesen bist.
Ja, ach, schwere Krankheit. Es war halt tödliche Männergrippe und so, aber ohne Stimme hätte ich es ein bisschen doof gefunden. Jetzt ist die Stimme wieder da und
sehr blöd. Pünktlich zur Sendung.
Ja, ohne Hirnpodcast machen wir jederzeit, ohne Stimme nie.
Zu seiner Rechten, noch auf dem Sofa, Johnny. Mit Laptop.
Ich habe gerade Kopfschmerzen bekommen. Ja, ich bin heute hier im Wilko Steinhagen Gedächtnis-Outfit, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich trage heute eine Jogginghose, das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig.
Aber kurz, ne? Das finde ich jetzt stylmäßig echt ein bisschen fragwürdig. Ist das so okay?
Ich weiß nicht, ob du heute früh schon mal ein Spiel geguckt hast, ne? Aber mit stylmäßig fragwürdig. Du kannst froh sein, dass das eine Radiosendung ist.
Wenn du sagst, das ist nicht okay, beflügelt das mich eigentlich,
muss ich sagen. Okay, touché. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hab sonst wenig beizutragen. Ich habe kein Buch geschrieben. Ich war nicht krank. Ich habe nur.
Was willst du hier?
Ich recherchiere gerade über die Vita unseres heutigen Gastes, damit ich auch intelligente Fragen stellen kann.
Ah, was für eine Überleitung. Weil zu seiner Rechten auf dem wunderschönen braunen Ledersessel Andreas.
Ja, guten Abend. Die Farberwähnung ist überflüssig.
Alles braun hier,
genau. Ich habe den Eindruck, dass das unsere Farbe ist.
Ja, dein braun-weißes Hemd steht dir wahnsinnig gut, muss ich sagen.
Ja, das ist richtig. aber ich habe auch nicht so viel zu bieten, wie vor allen Dingen Justus, dem ich auch nochmal gratuliere, weil wir hatten dann, als ja im Stadion bekannt gegeben worden ist, dass er Vater geworden ist, haben wir ihm natürlich, die bei uns hier in der Reihe saßen, ihm direkt eine SMS geschickt, gratuliert, ja, also in der Halbzeit noch und von daher auch nochmal Justus gut gemacht. Die Frage war allerdings mit dem Glückwunsch auch verbunden, ob denn auch der Nachwuchs direkt Mitglied geworden ist, sowohl beim Verein als auch im Museumsverein. Und ich habe noch keine Antwort.
Oha. Ja, und wer jetzt.
Und trotzdem schon gratuliert, das finde ich großherzig. Also ich warte noch mal ab, bis die Antwort kommt. Aber freue mich natürlich doch auch.
Wer jetzt die Stimme noch nicht erkannt hat, dem sei gesagt, Andreas ist Andreas Rettig, dem anderen, ein oder anderen vielleicht auch mit dem Nachnamen, dann etwas bekannter als allein ich mit dem Vornamen. Und unser heutiger Stargast, dem wir dann in der zweiten Hälfte deutlich mehr Zeit widmen werden. Aber wir beginnen natürlich ganz kurz mit Danksagungen. Wir haben einen neuen Spenden-Button auf dem Übersteiger-Blog und da haben Mario, Christian, Moritz, Sebastian, in Klammern saumselig auf Twitter, vom Textilvergehen und Hartmut gespendet und da an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Der 4-Channel-Switch oder sowas, wie Sebastian den genannt hat letztes Mal, den werden wir dann demnächst bereits anschaffen können. Wer fehlt außer Justus ist heute Wolf. Der hat er mir gesagt, wieder angefangen hat, Fußball zu spielen.
Wahnsinn.
In dem Alter, ne?
Ist das nicht riskant? Was sagt denn seine Versicherung?
Ich glaube, das ist auch nicht versichert vor allem, ja. Also ich bin auch, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, weil wenn er immer mittwochs Fußball hat, dann wird es natürlich schwierig, aber das werden wir dann demnächst klären. Und damit fällt der Werbejingle für den Blindenfußball dann auch deutlich kürzer aus, als er mit Wolf gewesen wäre. Wir wollen aber natürlich kurz nochmal zum dritten Platz in der Blindenfußball-Bundesliga gratulieren. Und da gab es gleich eine dreifache Ehrung. Rasmus wurde nämlich bester Abwehrspieler, Paul wurde bester Mittelfeldspieler und Jonathan wurde Torschützenkönig. Also alles nur gute Nachrichten. Und es wird immer noch Hilfe gesucht für den 24. und 25. September, wo das Keep Your Mind Wide Open Blindenfußballturnier am Borgweg stattfindet. Dementsprechend, da werden wir nochmal verlinken, wo man sich melden kann. Ihr findet das aber auch auf der Vereins-Homepage. Und seid natürlich alle herzlich eingeladen, da an den beiden Tagen dann auch aufzuschlagen und euch das anzuschauen. Thematisch werden wir uns heute zunächst um die beiden zurückliegenden Spiele kümmern, das Auswärtsspiel in Dresden sowie dieses, ja, jetzt schon legendäre Heimspiel gegen Bielefeld und dann eben in der zweiten Runde alles Wissenswerte rund um TV-Gelder, 50+1 Wertung und vieles weitere aus Andreas Rettig herausholen. Schauen wir mal, er schlägt jetzt schon die Hände über den Kopf zusammen. Fangen wir an, Auswärtsspiel in Dresden, wer war da? Hand hoch.
Hand hoch ist super im Radio.
Also Sven hat die Hand gehoben.
Andreas auch nicht?
Nein, weil ich auch schon von Hause aus ein unruhiges Gefühl hatte. Und dann wollte ich mit meiner negativen Aura nicht noch meinen Beitrag leisten.
Doch, dann sagt er in Zukunft mal vorher Bescheid, dann können wir sie nicht aussparen.
Wie heißt das, was Ewald immer sagt?
Spiegelneuronen.
Spiegelneuronen, positive Spiegelneuronen. Das hast du dann schon im Hinterkopf gehabt, okay.
Sind Spiegelneuronen nicht immer die, die dafür sorgen, dass wenn du im Fernsehen jemanden siehst, der furchtbar auf die Fresse fällt, dass du tatsächlich auch selbst ein bisschen Schmerz mitempfindest?
Genau, und die Logik ist, wenn du siehst, dass die Fans glauben, du schaffst es eh nicht mehr, glaubst du selber nicht mehr an dich als Spieler. Oder umgekehrt, wenn alle draußen rum glauben, ja, wir gewinnen das noch, kriegst du das als Spieler irgendwie unbewusst mit und glaubst auch dran.
Also leicht unterschiedliche Spiegelneuronenkonzepte.
Ich nehme aus jeder Sendung etwas mit. Neue Wörter, neue Verhaltensweisen. Heute habe ich Spiegelneuronen gelernt. Ich kann nach Hause gehen.
Du hast die alten
Folgen auch noch mal gucken, gehört. Ne? Ich dachte tatsächlich, du musst was sehen und dann feuern die.
Und früher hieß das Hokuspokus.
Die Ewald-Deutung wäre ja so ein bisschen eher, wenn die nicht auf die richtige Art und Weise feuern, geht das Spiel in den Tod, richtig?
Also ich glaube, wir hatten schon mal eine Sendung, die spirituelle Spiegelneuronen hieß. Und das ging darum, dass Lasse Sobig in Bochum den Elfmeter übers Tor gejagt hat.
Ja, tatsächlich sind Spiegelneuronen auch was man besser in manchen Szenen auch gar nicht besitzen sollte, wenn man die dann zusieht, weil das schmerzt dann schon auch mal mehr, als wenn bloß so ein Schauspieler hinfällt, wo man ja weiß, das machen ja heutzutage alle Stuntmen, während bei uns die Spieler, soweit ich weiß, nicht durch Stuntspieler ersetzt worden sind, sondern die ziehen es wirklich selber durch, ne?
Genau. So. Ja. Sven, wie war es in Dresden?
Ja, wie war es in Dresden? Ich, das Spiel habt ihr aber trotzdem wahrscheinlich gesehen, obwohl ihr nicht im Stadion wart. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich, in Dresden ist das Kurvengespräch immer relativ kurz vor Anpfiff auf der Polizeileitstelle. Das heißt, ich hatte das Glück, das Gegentor gar nicht zu sehen und habe mir dann nur die restlichen 80 Minuten vom Spiel angeguckt.
Und die waren ja auch nicht besser.
Ich war überhaupt froh, dass ich in Dresden angekommen bin. Das war eigentlich so mein größtes Problem an dem Tag, weil unser Busunternehmen am Freitag, Spätnachmittag vor dem Spiel, anrief und sagte, man wolle uns nicht nach Dresden fahren, weil man von der Polizei gehört habe, dass die Busse mit Steinen beworfen werden dort und schon ab 50 Kilometer vor der Stadt. Und dann haben wir kurz vor Feierabend noch 7-8 Mal hin und her telefoniert und uns irgendwelche Faxe hin und her geschickt, wo wir irgendwas unterschreiben sollten, was rechtlich so ein bisschen schwierig war. Und die Sache dann tatsächlich bis zur Abfahrt spannend gemacht hat, ob das Busunternehmen denn überhaupt aufschlägt. Letztendlich hatten sie dann die Idee geboren, die Fahrer würden uns 7 Kilometer vor der Stadt absetzen und wir könnten von da mit dem ÖPNV selber zum Stadion weiterfahren, was natürlich eine sehr gute Idee ist, wenn man sich Sorgen um Leib und Leben und Busse macht in Dresden nicht. Und naja, letztendlich hat dann auf der Fahrt konnten wir die Fahrer doch überzeugen, wie geplant den Shuttle-Parkplatz anzuvisieren und das hat ja auch alles sehr reibungslos geklappt. Deswegen war ich froh, dass ich überhaupt da war. Doch jetzt soll es ja eigentlich ums Sportliche gehen, ne? Wie gesagt, 80 Minuten, tja, es war ein bisschen wenig Feuer drin, fand ich. Man merkte schon eine gewisse Verunsicherheit in der Mannschaft. Ich glaube, Ewald hatte so ein bisschen umgestellt, eher so Richtung 4-2-3-1 die ganze Geschichte aufgezogen. Korrigier mich, wenn du machst komische Geräusche.
Nee, ich wollte gerade einen ausgerechnet noch einwerfen in Richtung Torschütze, weil Lumpi Lampertz immer gerne gegen uns trifft.
Oh ja, der Unsympath. Aber solche Spieler kann man in der Mannschaft gut gebrauchen, meine ich. Vielleicht fehlt uns einer, so wie Lumpi Lampertz so ein bisschen im Moment. Nichtsdestotrotz, es war es tatsächlich so ein bisschen enttäuschend. Ich finde, man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass sie gerne möchte, aber es war ja wirklich sehr wenig Zwingendes und die Verunsicherung war, wie schon gesagt, spürbar. Viel mehr kann ich dazu auch nicht beitragen. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Expertenblick auf das Spiel.
Ja, ich glaube, wir müssen auch sportlich nicht viel sagen, oder?
Nö, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es mir dann auch hinterher nicht mehr angeguckt, weil wozu auch?
Also ich war ja da mit Junior und wir sind mit dem ICE schön angefahren. Dementsprechend natürlich auch mit No Colors. Also das war mir dann schon bewusst, dass man sich da nicht allzu offen präsentieren sollte. Dann war es aber wirklich sehr entspannt. Ich habe dann auf dem Übersteiger-Facebook-Account später noch Hinweise bekommen, von wegen, ja, aber wir waren mit Trikot unterwegs und wurden gleich beim Verlassen des Gleises bevögelt. Ja, ist vielleicht auch dann echt nicht so die beste Idee, sich mit Trikot durch die Stadt zu bewegen als Gästefan in Dresden. Ich denke, das ist was anderes, wenn man nach Sandhausen fährt. Im Stadion fand ich es dann, gut, wenn man erstmal da in dem Käfig ist, ist es ja sowieso relativ entspannt. Die Stimmung im Stadion fand ich, wie jedes Mal in Dresden, relativ beeindruckend. Wenn die drei Tribünen da was machen, dann ist das schon immens laut. Wenn nur die Stehplatztribüne macht, ist es auch immens laut. Und da muss man sich mal vor allem angucken, was die für einen Mitmachfaktor haben.
Also, das stimmt, ja.
Da kann selbst unser Stehplatzbereich in der Süd nur von träumen. Das geht bis in die oberste Ecke, klatscht, schreit, trampelt jeder mit. War schon sehr beeindruckend. Aber da ist natürlich auch nicht alles zwingend Gold. Was denkst du, wolltest du noch was Sportliches ergänzen, Johnny? Oder?
Als ob ich da was Sportliches zu beitragen könnte. Ich wollte nur sagen, ich habe es auf der Couch gesehen und mich gegrämt und ab der zweiten Halbzeit Wäsche zusammengelegt.
Ja, immerhin.
Ich mir den Quack einfach nicht mehr... Also ich war wirklich frustriert, ich habe immer noch hingeguckt, aber ich habe nebenbei meine T-Shirts zusammengelegt. Muss ich danach auch normal machen, weil ich mich jedes Mal so geärgert habe, dass da nichts passiert und die alle von links auf rechts waren.
Da müssen wir natürlich, wenn wir das Sportliche damit schon abhaken können, kurz über das Drumherum reden, beziehungsweise das, was in der Kurve der Dresdner passiert. Es gab zwei Tapeten. Ich lese mal beide vor und wir können dann nachher nochmal im Einzelnen die abhaken. Die erste war Burka-Pflicht für USP-Frauen. Euch will keiner sehen. Da habe ich noch geschmunzelt. Also ist natürlich politisch nicht korrekt, aber es hat ja eine gewisse Historie. Und die USP-Mädels waren in der Vergangenheit auch immer in der Lage, da durchaus humorvoll drauf zu antworten. So, von daher fand ich die, ja, sexistisch, aber ich konnte da noch ein gewisses Augenzwinkern hineininterpretieren. Wie hast du das gesehen?
Haben die meisten in der Kurve meiner Meinung nach so wahrgenommen. Tatsächlich, da war ich auch erstaunt. Alle waren relativ entspannt damit. Das hatte tatsächlich ja so eine gewisse Historie mit den USP-Frauen. Haben sie es da ja irgendwie in Dresden, warum auch immer. Scheint ja was ganz Besonderes für die zu sein, dass da ein relativ großer Frauenanteil in der Ultraszene existiert. Damit scheinen die nicht so gut umgehen zu können. Aber genau, die meisten sind damit, glaube ich, relativ easy. Ich habe eigentlich gar keinen getroffen, der sich da großartig aufgeregt. Das wurde so achselzuckend zur Kenntnis genommen und eigentlich haben wir mit Dresden darüber hinaus auch gar keine großen Schwierigkeiten mehr seit einigen Jahren, außer diesen paar Tapeten, die man verschmerzen kann. Ja. Die nächste wird schon spannender.
Genau, die nächste war dann weniger augenzwinkernd, erstaunlich, was bei Poposex für Scheiße rauskommt. Und dann farblich hervorgehoben die Buchstaben USP, gut, erklärt sich selbst, FI für das Filmstadt Inferno und eben SM für die Schickeria in München. Das war dann, glaube ich, von wenigen Leuten noch humorvoll genommen und das fand ich dann auch extremst blöd und unnötig. Ansonsten war es nach dem Spiel, ich weiß nicht, da will ich wenig Gegenrede hören.
Zustimmung. Wir haben beim letzten Podcast haben wir Lemi aus dem K-Block noch gelobt für seine Ansprachen, die er bei YouTube hält. Ja,
ich weiß, du hast gelobt.
Ja, ich habe zugestimmt. Ich fand das auch.
Ich finde den Typen halt schon an der Stelle in der Position ganz cool. Kurz zur Erklärung, dass der Vorsänger im K-Block und der veröffentlicht jedes Jahr auf YouTube ein Video, in dem er quasi die letzte Saison Revue passieren lässt aus Fansicht und auch auf die nächste Saison einstimmt und auch sich nicht zu schade ist, unbequeme Themen anzusprechen, wie mutwillige Zerstörung von Gästetoiletten oder sowas. Und das macht er immer in einem sehr humorvollen Ambiente, das ist ganz cool, das funktioniert, das kann man sich angucken, da kann man herzlich lachen. Über die Burkhardt-Tapete habe ich auch noch gelacht. Und der Rest ist, also es ist, niveautechnisch ist das ein Loch. Wie Lemi sagen würde, ein Loch. Das ist unglaublich.
Und es kam ja aus derselben Ecke, also beziehungsweise sehr, sehr mittig, beide Tapeten nahezu an derselben Stelle hochgehalten. Also das
wundert mich. Ja, das ist schon bedauerlich, gerade weil du ja auch gesagt hast, weil die Kurve ja an sich relativ beeindruckend ist, wie die gesamte Fanszene an sich. Wenn man die ganze Scheiße mal rausfiltert, die da ja tatsächlich einen relativ großen Anteil leider einnimmt, ist es ja schon ein beeindruckender Auftritt, den die Dresdner auswärts auch, also genauso wie zu Hause hinlegen, als Fanszene insgesamt. Und das ist echt schade, dass es da so viel Dummbatzen gibt oder so wenig Widerspruch gegen die, die es da gibt.
Ja, soweit.
Ich habe eine Sache noch zu Dresden anzumerken, zum Publikum und Publikumsverhalten an sich. Es ist ja normalerweise so, dass 10% genauso wie des gesamten Gästekontingents auch den Rollifahrern zusteht. Und in Dresden gibt es die Situation, dass es 60 Rolliplätze im Stadion gibt, auf der Haupttribüne. Und generell ist es ja an allen Standorten so, dass die Rollifahrer auch zusammenstehen, das heißt gemischt. Allerdings hat Dynamo Dresden unsere Rollifahrer nicht dort untergebracht, weil sie sich nicht in der Lage sahen, für deren Sicherheit da zu garantieren. Weswegen wir für das Spiel auch nur 3 Rolliplätze bekommen haben, die dann bei uns in der Kurve auf so einer kleinen Ecke waren, wo die 3 dann dicht an dicht gedrängt standen. Und da muss ich sagen, das finde ich schon tatsächlich erstaunlich und übel, dass der Verein da kapituliert, da nicht für die Sicherheit garantieren möchte. Und das ist so eine Sache, die hat mir heute erst Jörn Weidlich, unser Fanbeauftragter für Behinderte, erzählt. Und muss ich sagen, da bin ich fast aus den Socken gekippt. Das war mir gar nicht klar. Und das ist auch eine Sache, die wir sicherlich nochmal Richtung DFL zurückspielen werden.
Ja. Da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, Andreas. Wie lange ist denn dieses Thema Rolliplätze auch bei der DFL überhaupt schon präsent?
Naja, also das Thema ist schon eines, was eine Wertschätzung genießt und auch eine Bedeutung hat. Also ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich höre das auch gerade zum ersten Mal. Ich glaube, dass wir da auch von Vereinsseite vielleicht dann auch offiziell reagieren sollten, denn das halte ich dann schon für nicht in Ordnung. Also da sollten wir auch nicht zur Tagesordnung übergehen. Die DFL, wir schimpfen ja oft auf sie, aber finde, dass da der Verband schon einiges macht, dieses Thema besetzt, aber scheinbar scheint es nicht bei allen Clubs dann auch fruchtbar im Boden gefallen zu sein.
Ja, es ist halt so ein schmaler Grat, ne? Ich meine, auf der einen Seite sagst du, wenn sie sich jetzt nicht in der Lage sehen, die Sicherheit zu garantieren, aber wenn dann was passiert, ist der Schrei noch größer, vielleicht... Ja. Ist in der Vergangenheit vielleicht irgendwas passiert?
Das ist schwierig, aber gut, man kann ja durch Präsenz des Ordnungsdienstes und Ansprachen an die Zuschauer in dem Umfeld kann man ja intervenieren und ich glaube, dass jeder Ordnungsdienst im Stadion in der Lage sein muss, so eine Situation im Griff zu haben, zumal im Sitzplatzbereich auf der Haupttribüne, der ja relativ übersichtlich ist. Also
aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie momentan, mir vorzustellen, dass man auf einen Behinderten in irgendeiner Form Gewalt anwendet. Also ich meine, also da fehlt, das übersteigt momentan auch mein Auffassungsvermögen und meine Fantasie, weil haben wir es schon gehabt?
In Lübeck ist es erst vor kurzem passiert, hat Wolf erzählt, der ist ja dann mit seinen blinden Jungs dahin gefahren und da ist auch ein Blinder zusammengetreten worden. Aber außerhalb des Stadions, nicht innerhalb des Stadions. Das ist schon eine ganz andere Qualität, wie du sagst.
Ja. Und ich sage jetzt mal, auch ohne das zu gewichten, aber ich glaube, wenn wir über Rolliplätze sprechen, dann ist für jedermann erkennbar, dass er gehandicapt ist. Ja, das erkenne ich bei den Blinden vielleicht nicht sofort. Also jetzt ohne das jetzt gegeneinander, ne? Aber das hat für mich dann nochmal auch, ich glaube, dass das unterstelle ich jetzt mal, dass auch in Dresden bei aller Gewaltbereitschaft und hasserfüllten Dingen, dass man also da eine Hemmschwelle hat, wenn man sieht, dass da jemand im Rollstuhl sitzt. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendjemand dann, egal welches Trikot der anhat, dann gewalttätig wird oder irgendwas. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Wenn wir jetzt schon mal Dresden sind, ein Thema, was ich immer ganz spannend finde, ist generell die DFB-Gerichtsbarkeit. Und da habe ich mich eigentlich schon länger mal gefragt, gab es bei der DFL irgendwann mal Bestrebungen, das Ganze für die erste und zweite Liga aus der DFB-Gerichtsbarkeit rauszulösen?
Das sind Diskussionen, die natürlich immer mal wieder kommen. Aber um es klar zu sagen, ich halte es für nicht richtig, den Zustand zu ändern. Ich sage auch warum. Alle Dinge, die mit der Integrität des Wettbewerbs zu tun haben, das heißt Schiedsrichterwesen, Sportgerichtsbarkeit, sollten nicht von den Entscheidungsträgern, die mittelbar und unmittelbar beteiligt sind am Spielgeschehen, deren Vereinsvertreter möglicherweise auch Eigeninteressen haben, dem Einfluss unterlegen. Das heißt, deswegen ist es für mich auch richtig und klar, dass wir hier eine Gewaltentrennung haben in anderen Abführungen. Alles das, wie gesagt, Schiedsrichter und Sportgerichtsbarkeit weg von der spielleitenden Stelle und die den Wettbewerb organisiert, weil wenn dann in irgendeiner Form nur mal ruchbar würde, dass an einem Entscheidungsprozess der Sportgerichtsbarkeit, wenn es um einen Fall X gibt, ich sag mal jetzt, wenn wir hier mal unser nehmen, wenn St. Pauli betroffen wäre und es würde, ich würde mir vorstellen, dass dann von Dresden jemand dort am Entscheidungsprozess mitwirken würde in irgendeiner Form, hätte das immer ein Geschmäckle. Und deswegen halte ich die Regelung, DFB da entscheiden zu lassen, autonom für richtig. Ungeachtet der Probleme, die sich aus Kollektivbestrafung diesen Dingen ergeben. Mhm. Also ich will es nicht inhaltlich werden, sondern ich will es nur, was die Organisationsstruktur angeht.
Die Trennung, ja. Okay. Ja, ansonsten ist, glaube ich, auch ums Stadion rum relativ wenig passiert. Es gab dann nach dem Spiel einen Überfall wohl auf dem Bus der Prager, die da waren, weil die St. Pauli Skinheads an dem Wochenende generell in Prag zu Besuch waren und dann die Prager eben auch einen Bus gemacht haben. Das war relativ A, unschön, B, ärgerlich, weil die sich dann, da auch Sachen geklaut wurden, danach noch mit der deutschen Polizei auseinandersetzen mussten. Aber gut, da blieb es wohl dann bei Material- und Geldschaden und zumindest keine körperlichen Geschichten. Dann haben wir das zu Dresden. Können wir überleiten zu Bielefeld. Ich frage jetzt nicht mit Hand hoch, wer da war. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht da war, weil ich mit Junior in Dänemark ein Fußballturnier gewonnen habe. Also er hat gewonnen und ich war dabei, aber...
Das kannst du dir auch anheften.
Ja, wir haben außerdem in einer Tombola einen Apfelbaum gewonnen.
Das zeigt, wo wurde der gepflanzt?
Der wird im Garten gepflanzt natürlich. Das ist ja der Vorteil, wenn man nicht in Hamburg direkt in wohnt, dass man dann vielleicht auch Fläche dafür hat. Da
gab es auch mal so einen Bestseller, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, von Heumer von Dittfurt, glaube ich.
Da bin ich nicht im Thema, aber lass uns ruhig zu Bielefeld
kommen. Das ist doch schön, wenn heutzutage noch, da würde sich Heumer von Dittfurt bestimmt freuen, dass die Preise bei Fußballturnieren heute noch nach seinen Büchern ausgewählt werden.
Ich frage mal Sven zuerst, hast du das Tor noch gesehen, das 2:1, oder warst du dann schon auf dem Bielefelder?
Doch, ich habe es noch gesehen, also ich habe es nicht tatsächlich gesehen, ich stand unten in der Süd am Zaun und da sieht man ja erfahrungsgemäß nicht so viel Richtung Torlinie. Ja, von daher kann ich tatsächlich nicht allzu viel, aber man kriegt natürlich die Emotionalität da unten ganz gut mit in der Kurve oder im gesamten Stadion und das war schon befreiungsstark, ein Brustlöser, wie wir gerne sagen.
Zusammenschweißer doch irgendwie auch. Und ich meine, es war ja auch schon toll, wenn der Schiedsrichter auch noch Scheiße baut die ganze Zeit. Und ich fand ihn nicht gut. Bin gespannt, was Colinas Erben dazu sagen oder so. Einen schönen Tor nicht gegeben und irgendwie, glaube ich, einen Elfmeter hätte man auch noch geben können. Und dann in der letzten Minute dann eben doch gegen alle Naturgewalten inklusive Schiedsrichter und Schicksal zu gewinnen. Das fühlt sich einfach traumhaft schön an. Auch wenn natürlich ein ungefährdetes 3:0 auch was Feines ist, aber das sind einfach die Dinger, die vergisst man nie. Wenn man wirklich ein Vibrieren fühlt, was durchs ganze Stadion geht, war ja wirklich absolut zeitgleich die allermeisten Leute im Stadion sehr, sehr ähnliche Emotionen haben. Das ist
Es ging gefühlt unglaublich toll. So ein bisschen Richtung Markus Marin damals gegen Oberhausen, hatte ich das Gefühl. Angriff über links, Ball in die Mitte, dann habe ich den Ball nicht mehr gesehen, aber dann offensichtlich über die Linie gerutscht, geschoben und genau, der Jubel war, na gut, nicht ganz so groß wie damals. Ich glaube, das wird es nicht mehr so oft geben, aber so habe ich es mir vorgestellt ungefähr, dass es wohl abgelaufen ist.
Das Tor war vielleicht sogar noch wichtiger, weiß man nicht, weil der Witz damals war ja disqualifikationsbedingt, Moment, ah, peinlich, ich muss es ja eigentlich auswendig wissen. Wer war nochmal Blau-Weiß damals? Stuttgart wurde ein, genau, wurde ja zwangsmäßig abgestiegen damals, sodass dieses legendäre Tor dann gar nicht so wichtig war, wie man aber in dem Moment jeder im Stadion annehmen musste, dass es.
Naja, aber für die Planungssicherheit der kommenden Saison war es natürlich schon
gut. War es schon gut, in der Saison. Ja, das ist dann auch rückblickend geguckt, also die Situation war natürlich ganz klar, dass das musste passieren und das ja, war sicherlich vergleichbar. Also es war aber wirklich, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, nehmen wir an, die Stimmung in der Geschäftsstelle war danach auch was besser, ne, Andreas? So, also 4 Pleiten in Folge wären schon ziemlich ätzend gewesen. Und auch ein Unentschieden wäre ja so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel gewesen, ne?
Egal, was du tust, nicht mehr mit dem Buch auf den Tisch hauen.
Oha, ja. Okay. Mit dem Finger vielleicht auch nicht.
Okay.
Gut, mache ich. Ich trommel dann nur mal ein bisschen.
Nein, ich bin ruhig. Wo verfolgst du denn die Spiele eigentlich, Andreas?
Die Heimspiele natürlich an der frischen Luft, von einem wirklich sehr, sehr guten Platz, Höhe, Mittellinie, Haupttribüne. Zu meiner Linken oft Thomas Mägler und Oke sitzt dann auch immer bei uns. Nur jetzt gegen Bielefeld war ich etwas überrascht. Der Präsident hat nach weniger als 10 Minuten seinen Platz verlassen und Thomas habe ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen. Also das scheint wohl irgendwie doch Spuren hinterlassen zu haben, die ersten 3 Niederlagen. Also das sieht man wirklich ausgezeichnet, wie übrigens wahrscheinlich überall bei uns im Stadion, ne? Außer hinter dem Zaun da bei dir irgendwo. Aber ich habe es dann immer gut verfolgen können und ich fand es auch eine totale Befreiung, weil normalerweise auch das lehrt ja ein bisschen so die Vergangenheit auch bei anderen Clubs, wenn du so ein Pech hast, dass du letztlich klar benachteiligt worden bist, ja, dann ist eigentlich, die Geschichte geht dann eigentlich andersrum, dann geht der Schuss nämlich nach hinten los, ne, und dann fährst du da irgendwie noch einen Konter oder holst einen Konter ein und verlierst dann am Ende noch und alle schauen sich ganz betreten an. Also das war großartig und es hat mich deshalb auch besonders gefreut, weil man hatte schon immer das Gefühl, dass unsere Mannschaft investiert hat und daran geglaubt hat, dass sie wollen, ne, dass sie unbedingt hier auch den Dreier einfahren und von daher ja, freue ich mich heute noch mit über das Tor.
Hast du denn Oke und Thomas irgendwann tatsächlich noch gefunden zumindest oder waren die wirklich ganz weg?
Nee, also ich habe dann mir sagen lassen, dass sie der eine im Spielertunnel, nämlich unser Präsident, dort sich das Spiel angeschaut hat. Und bei Thomas muss ich ehrlich gestehen, da bin ich noch nicht fündig über, wo der war. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er auf jeden Fall noch im Stadion war.
Okay. Übrigens, war es nicht so, fällt mir jetzt gerade bei Thomas Mägler ein, dass der Siegtorschütze auch genau in der Putschnacht in der Türkei verpflichtet wurde. Also ist er genau, war in Ankara, Istanbul, da, als die Panzer auf der Brücke rollten und Luftlinie 500 Meter saßen sie irgendwie und machten den Deal klar.
Das stimmt, wir hatten ein bisschen auch Sorge, wir hatten dann abends noch alle, die wussten, dass er dort ist, dort mit ihm noch Kontakt über SMS telefoniert und weil man natürlich dann auch logischerweise auch mit Anteil nimmt. Das war ja eine wirklich gräußliche Situation und da sieht man dann am Ende doch, ja, dass es noch ein paar andere Dinge neben dem Fußball gibt. Ne?
Allerdings, also auch natürlich ist dann die Verpflichtung in dem Moment viel wichtiger, weniger wichtig als der Putsch, aber ich glaube, kuriosere Rahmenbedingungen gab's selten bei so einer Sache und ich glaube, es ist uns sogar auch schon gelungen, das entsprechende Flugticket für das Archiv des FC St. Pauli Museums zu sichern, was irgendwie auch eine besondere Sache dabei ist. Und, ne, der Gegenstand selber zählt nichts, die Geschichte dazu hat enorme Implikationen. Waren ja sehr viele St. Paulianer, auch noch extra viele um die Zeit rum in der Türkei. Auch weil ja noch ein Fankongress war und so weiter, ne?
Das Fan-Meeting war da ja, also Sandra unter anderem auch. Irgendjemand hat Bier geschmissen.
Also ja. Hören das unsere Zuhörer auch, was hier in den Fluren so alles passiert? Es gibt einen Poltergeist in den AFM-Korridoren.
Ich glaube ja, das sind die Jungs nebenan, die mit dem
Stein das war nicht bei uns, aber es ist tatsächlich ganz interessant. Also wenn jetzt gleich noch irgendwie der Fernseher von selber angeht und irgendwelche blauen Geisterhände rauskommen, wissen wir, unser Stadion hat einen Poltergeist, es spukt.
Wir sitzen hier auch nur, weil Wolf gesagt hat, die Akustik ist hier besser als im Konfi.
Also, und du hörst alles von draußen. Man hört uns zwar nicht mehr so, aber ansonsten
hat er recht. Ihr dürft uns danach dann gerne melden, ob ihr das auch so seht oder ob wir wieder zurück in den Konferenzraum ziehen. Gut, kommen wir nochmal zum Spiel. Ich habe mir als erstes Stichwort aufgeschrieben, Görlitz und Nöte haben mitgespielt und haben beide kein Tor gemacht.
Ein Wunder.
Ja,
also wobei, das hat mich auch gewundert.
Stimmt. Das hat mich in dem Fall tatsächlich nicht gewundert, weil Görlitz und Nöte, naja.
Muss Marius Ebbers wieder schimpfen?
Mal was?
Ja, aus dem Gestänker über Nötes vermeintlich große Unsicherheit von bei sicheren Torchancen entstand doch damals die Don't Mess with Ebbers Aktion.
Nein, aber Görlitz und Nöte haben bei Bielefeld letzte Saison schon keine wirklich gute Rolle gespielt, von daher war es einfach nicht zu erwarten.
Ach so.
Ja. Und ich glaube ja nicht an dieses unsere X-Spieler treffen immer gegen uns.
Da bist du heute der Einzige im ganzen Stadion.
Ja, ich also glaube,
deine fest positiven Spiegelneuronen in diesem Fall haben das dann rausgerissen wahrscheinlich.
Ich habe übrigens, also zwei, bevor wir gleich wieder zurück aufs Spiel kommen, Spiegelneuronen sind bisher nur bei Primaten nachgewiesen.
Wir sind Primaten.
Nee, ja. Bei Makaken, bei Menschen kann man die noch nicht finden.
Ach so, okay. Wir wären aber auch Primaten, egal.
Nee, wir sind prima, das verwechselst du jetzt.
Also nachgewiesen, aber es ist wahrscheinlich ist es ja schon, ne?
Spiel zurückzukommen.
Wolltest du auch was zum Spiel sagen,
ich oder war das? Ich wollte nur kurz zwei Sachen
zum Spiel sagen. Falls jemand denken sollte, du hättest ein Notebook auf den Knien, das ist nicht so. Johnny zieht sich diese Sachen alle aus direkt aus der WLAN im Kopf.
Ich druck mir transfermarkt.de immer aus, leg mir das in der Nacht vorher unter das Kopfkissen und absorbiere das dann. Tatsächlich hat der Schiedsrichter, der Herr Kempter, die Note 5,5 beim Kicker bekommen.
Wieso, wo hat er die 0,5?
Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe
wofür gibt es die 6, wenn man sie nicht zieht?
Weil er wahrscheinlich das Abseits nicht selber falsch entschieden hat bei dem vermeintlich 2-1.
Hat er den Anpfiff korrekt gepfiffen?
Das war auch das Assistenten folgen sollte und da kann er ja nichts.
Muss machen. Er nicht. Der Assistent spricht und jetzt kann Mike direkt wieder mich korrigieren. Der Assistent spricht doch in solchen Fällen eine Empfehlung aus, oder?
Naja, aber beim Abseits überstimmst du den Schiedsrichterassistenten nicht. Es sei denn, du siehst, da war der Ball kam von der eigenen Mannschaft oder so.
Kannst ihn also widersprechen.
Aber für die Höhe an sich hat der volle Entscheidungsgewalt.
Der hat ja auch deutlich die bessere Sicht eigentlich.
Eigentlich.
Ja, eigentlich.
Aber das ist natürlich in der Kreisklasse, wo ich fall, für schöner, weil da habe ich keinen Assistenten, da
bist du der
Assistent. Alles selbst.
Also, du bist quasi Gott.
Ja.
Mich als Fan hat, bevor wir jetzt in deine göttliche Verfügungsgewalt auf dem Platz abdriften, mich als Fan, ich bin inzwischen so verunsichert, ich habe immer vor 2-3 Jahren jedem noch gesagt, kommt mal weg von dem Ergebnisfußball, das ist alles Quatsch. Tore schießen ist scheißegal. Hier ist schön, hier bleiben wir, das ist in Ordnung so. Und ich bin aber inzwischen diese Saison so verunsichert. Ich weiß nicht, ob das aufgrund des Anspruchsdenken ist, wegen der letzten Saison, die einigermaßen gut gelaufen ist, oder weil ich mich tatsächlich seit kurzem wirklich für Fußball interessiere.
Streich war das einigermaßen gut gelaufen.
Ich bin so verunsichert diese Saison, dass ich bei beiden Toren gedacht habe, das versammelt er noch. Das versaubert
er. Das denkst du jetzt erst?
Das habe ich bei dem ersten Mal extrem gedacht, weil alle schon gejubelt haben, als er irgendwie außen an dem Torwart vorbeiging. Und ich noch dachte, den kann er so einfach vorbeischieben.
Das wird nichts.
Ich würde das vorbeischieben, ich kann das. Und dann alle um mich schon am Rumspringen und ich dachte so, und der schießt jetzt vorbei und ihr habt gejubelt und ihr seid schuld, weil ihr es beschrien habt. Aber er hat getroffen.
Er hat getroffen und auch die Sahin-Nummer danach oder Sahin-Nummer danach. Ich habe es mir im Internet mehrfach angeguckt, weil ich lange nicht verstanden habe, wie er es gemacht hat. Der ist ja einfach nur hochgesprungen und hat sein Bein günstig hingehalten.
Ja, das hätte schief gehen können.
Das ist aber generell eine gute Beschreibung für Schießen. Also
nee, Schießen, dann machst du noch ein bisschen...
Das war mit so einem... Ja, das war in der Situation ja noch nicht so das kontrollierte Schießen,
wie wenn du
mit
dir hinlegst
und mit dem Vollspann draufzimmerst.
Ich glaube, der wollte das schon so
ungefähr.
Der hat mich ganz bewusst da keine Energie drauf gegeben, sondern
weil eben
kontrolliert in die Richtung, wo er dann auch ging. Also das war schon clever gemacht.
Ich glaube auch, dass wir das jetzt also in keiner Weise kritisch meinen, sondern im Gegenteil aus einer sehr bewundernden Position herausgesprochen haben, dass er eben mit sehr viel Feingefühl im Fuß diesen Ball eben nicht an die Latte, sondern schön hinein ins Netz gelenkt hat. Und das war ein wirklich schöner Moment.
Meiner Aber Meinung nach
bis sowas dann drin ist, glaube ich auch noch nicht ganz dran. Also es muss wirklich der Ball mit vollem Umfang die Linie, nicht nur das, es muss nicht nur der Ball drin sein, sondern dann muss der Schiedsrichter auch noch erkennbar dieses Tor anerkennen. Dann bin ich erleichtert. Oh, jetzt habe ich schön wieder auf den Tisch gehämmert, ja.
Abschließende wenn das hier Bemerkung. Rumpelt,
das Johnny, dann bitte.
Meiner Meinung nach hat er diesen Monat auf jeden Fall sein Gehalt verdient.
Der Schiedsrichter?
Nein, wir haben vorher noch über Herrn Schahin gesprochen.
Ja,
der spielt hier Fußball.
Und wir haben, aber wann haben wir über, egal.
Nicht nur der Rest der Mannschaft schon auch und Ewald irgendwie auch dann.
Ja, die werden es ja auch auf jeden Fall alle bekommen, da müssen wir uns ja keine Gedanken machen.
Wissen wir nicht.
Also ich wollte eine Personalie noch erwähnen, nämlich eine leider ganz traurige, Syren Gonter, relativ früh bereits durch, ich zitiere, traumatische Knochenkompressionsfraktur im rechten Knie ausgewechselt.
Hat sich jemand die Mühe gemacht und rausgekriegt, was das in Normaldeutsch ist oder irgendein Bruch?
Ich bin davon ausgegangen, dass bei dieser medizinischen Fachkompetenz, wenn ich über Spiegelneuronen und was auch alles hier mitbekomme, dass ihr das, dass das für euch Tagesgeschäft ist.
Wir sind als Mode-Podcast gestartet, muss man dazu sagen. Das war eigentlich unser ganzes Ziel. Der Fußball kam dann dazu, dass wir jetzt noch in Richtung Gesundheit, Medizin gehen, ist eine gute Anregung. Also finde ich, nehmen wir so mit. Ne?
Also nachdem Christoph wieder da ist, können wir auf jeden Fall in Richtung Frisuren-Podcast noch gehen.
Ja, immerhin. Ich habe ja wenigstens noch ein bisschen was auf dem Kopf. Ne? Also man muss dem Trend halt eben auch voraus sein. Man kann nicht alles ans Kinn kleben, man muss auch vielleicht auch mal ein bisschen was nach oben.
Das wäre ein Regener.
Ich hatte auch schon FAZ-Redakteur, Schwerpunkt Literatur, 18. Jahrhundert. Fand ich irgendwie auch gut. Aber irgendwie mögen die Leute das. Ich mag sie auch, die Haare. Sie sind so ein bisschen...
Ja, freut uns sehr. Also,
das war meine Hauptarbeit, als ich nicht hier war.
Gute Besserung an Syren Gonter.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich muss noch einmal auf Görlitz zurückkommen. Hat jemand einen Tipp, wie viele Spiele der für uns gemacht hat?
3?
7?
Nee. Mehr.
Mehr. Der ist ja doch.
Von also, Anfang an
jemand,
oder mit
jemand
Einwechslung?
Hat, insgesamt.
Jemand hat 7 gesagt, ich sage 8.
Nein, viel mehr. 17, 18. Wie viel Tore hat er gemacht?
Minus 5. Er hat ein Tor geschossen?
Nein. Hat er nicht gesagt.
Er hat nur gefragt.
Nee, 0. Nee.
Doch, 1.
Andreas Tor. Sagt gar nichts.
Na, das war vor Andreas. Muss er nicht wissen.
Ja, also deswegen hat er keine ganz unbefangen
Losraten. Ich wäre bei Sven gewesen, hätte gesagt 17, 18, ja. Sogar noch mehr. Es waren tatsächlich nur 12 und er hat einen Assist und kein Tor. Da war ich echt überrascht.
Das ist so wenig.
Aber das war ja auch einer dieser, okay, die Saison war einfach auch Grütze, glaube ich. Vielleicht spielt das mit rein, aber der hat hier ja auch gefühlt fußballerisch kein Bein auf den Boden gekriegt, obwohl ich mich vorher über die Verpflichtung sehr gefreut habe.
Genau, ich war so happy, dass der kommt und dann hat er leider das so wenig zeigen können.
Ja, es gibt halt Theoriespieler, ne? Also theoretisch fand ich ihn auch super gut, konnte mir gut vorstellen, dass der hier funktionieren wird. Hat überhaupt nicht funktioniert. Gibt's ja immer wieder, was weiß ich jetzt irgendwie, Ali Reza Mansurian ist ja auch irgendwie theoretisch ein ganz toller Spieler gewesen und hatte 4, 5
Der hat auf jeden Fall
iranische Nationalspieler.
Ja, aber hat der irgendwo auf, egal.
Ja, nein, also wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Damals, ich weiß jetzt nicht die Geschichte von ihm, bevor er zum FC St. Pauli kam. Aber ich mochte den irgendwie immer und er hatte zumindest auf dem Papier auch noch ein, zwei Sachen zu bieten, die einen zumindest aufmerksam machten. Und es gibt bestimmt 20 bessere Beispiele, die mir alle gerade nicht einfallen. Von Spielern, wo man gedacht hat, interessante Verpflichtung, wird bestimmt eine Verstärkung und hat gar nicht funktioniert. Umgekehrte Geschichte gibt's natürlich auch, dass man und dann wird das voll die Granate.
Ja, aber kann ich nachvollziehen, ist doch als normaler Arbeitnehmer genauso. Du hast irgendwie Leute, die können was, passen aber nicht ins Team oder wo das Team nicht zupasst oder so. Ich finde das menschlich.
Mit Bubala war es ein bisschen ähnlich in der ersten Saison, ne? Also das war so, wir haben den ja zusammen mit Görlitz geholt, ich glaube, das war die gleiche Saison.
Hab ich auch nicht
wir so haben von jeweils von Aalen und vom FSV Frankfurt die Top Guys geholt eigentlich. Und in der Hinrunde gegen die beiden Vereine überhaupt kein Land gesehen bei unseren Auswärtsspielen. Und da war schon klar, ups, was ist hier los? Das wird ein ganz schweres Jahr. Liegt zum Glück weit hinter uns.
Genau. Ja, und Bubala hat sich ja auch tatsächlich sehr zum Positiven entwickelt.
Allerdings. Oh, Handzeichen.
Johnny.
Es gab an dem Tag auch noch 2 Choreos. Ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Zettel hast.
Nee, ich war nicht da.
Achso, es gab an dem Tag auch noch 2 Choreos. USP hat zum 20-Jährigen bei den Ultras Inferno aus Lüttich gratuliert. Mit Fahnenmeer und Tapete am Zaun. Und die Gegengrade hat an Michelle erinnert. Für jeden, der es nicht weiß, Michelle hat vor 2 Jahren den Ausweg Selbstmord gewählt. Ist ein sehr trauriges Thema. Allerdings, wenn man dem Ganzen etwas Positiven abgewinnen möchte, hat sich danach St. Depri gegründet. Eine Initiative, die quasi depressiven Fußballfans, oder nicht nur Fußballfans, sondern generell depressiven Menschen, ein bisschen helfen möchte. Da kann jeder, der da Interesse dran hat, an einem Stammtisch teilnehmen. Der nächste findet sogar am 15.09. statt. Besucht einfach die Seite stdepri.de, da könnt ihr das nachgucken. Gab es dann die Choreo auf der Gegenrand.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal 5 Minuten frische Luftpause und dann fangen wir an mit Teil 2. Bis gleich.
Yeah.
So, da sind wir wieder. Andreas Rettig ist heute zu Gast. Und was ich bei unseren Gästen ganz häufig tue vorab, ist einmal den Namen zu googeln. Und wenn man die Namen tippt, kommen ja dann oftmals schon vorgeschlagene Wörter dahinter. Weißt du, was das bei dir ist, zufällig? Bei Fußball ist es oftmals dann Freundin oder schwul. Das ist bei dir beides mal nicht.
Nee, ich muss nicht passen.
Okay.
Darf ich kurz raten? Ist
der, achso, Entschuldigung. Na, der erste
Begriff Vorlage Tor des Monats, Wiesbaden. Oktober 83.
Das wäre natürlich großartig gewesen. Aber.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Also Wiesbaden tatsächlich, ich weiß nicht warum, das hat vielleicht mit dem dritten Begriff zu tun, der gleich noch kommt. Der zweite ist Tochter. Der dritte ist Zahnarzt. Und damit sind wir vielleicht bei Wiesbaden. Ich habe das aber nicht näher recherchiert.
Ich habe mobil nachgegoogelt, es gibt dort auch noch Andreas Rettig, VfB Stuttgart.
Ja, das aber ist die Nummer 5 und St. Pauli ist die Nummer 4.
Also Zahnarzt finde ich sehr interessant.
Es gibt tatsächlich einen Zahnarzt Andreas Rettig, für den wir keine Werbung machen wollen.
Bei und mir der ist so bekannt wie der Geschäftsführer des FC St. Pauli, der auch bei der DFL schon so ein, zwei Geschichten gemacht hat und bei vielen anderen Vereinen, das finde ich
nicht. Also seine Yameda-Bewertung ist nicht so vorteilhaft. Wohnt auch in Schildow.
Und was ist mit Freiburg und sowas? Und,
nee, ich habe nur die Top 5 aufgeschrieben, deswegen. Ich wollte da jetzt nicht 38
VfB Stuttgart. Schildower Kreis mal googeln, das ist auch gut.
Gut, aber wie du schon sagtest, Tor des Monats. Du bist Flankengeber zum Tor des Monats im Januar 1985 in der Oberliga Nordrhein, Wuppertaler SV gegen Schwarz-Weiß Essen. Möchtest du das nochmal in epischer Breite schildern, wie das zustande kam?
Ich weiß es noch, als wenn es gestern wäre. Also ich muss sagen, es hat auch noch angehalten, nicht nur die Freude über das Tor, sondern auch, wir haben daraus seit mehr als 15 Jahren ein gewisses Ritual abgeleitet, nämlich 3 der 11 Spieler, die auf dem Platz standen bei der Mannschaft, die dann den Torschütze des Monats bejubelt haben, Klaus-Dieter Nüken. Wir feiern nämlich einmal im Jahr, wir 3, dieses Tor des Monats, und zwar indem wir freitags oder samstags, je nachdem wie es zeitlich passt und welche Spiele da sind, gucken uns ein Spiel an, spielen vor dem Spiel, also dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga, je nachdem was reinpasst, spielen vorher 2 Stunden Skat, ich bin leidenschaftlicher Skatspieler, trinken dann auch entsprechend etwas Kaltes dabei.
Mit Kohlensäure.
Oder auch Heißes, wenn je nach Witterung. Spielen kann, gucken das Spiel dann und anschließend diskutieren wir natürlich nochmal, wie es uns gelungen ist, damals dieses Tor des Monats gemeinsam zu erzielen. Es wird von Jahr zu Jahr schöner, das Tor, kann ich nur sagen. Ich freue mich wirklich immer wieder, wenn wir auch den Jubel in der Kneipe dann nachstellen. Und schön und schade, schön auf der einen Seite, aber schade auch, dass es eben halt unseren Zuhörern jetzt nicht zu transportieren ist. Aber ich empfehle wirklich, sich das anzuschauen. Es ist ein klasse Tor gewesen.
Werden es denn auch mehr Tore mit den Jahren oder nur schöner?
Es ist leider, da wollen wir keine Geschichtsverfälschung herbeiführen, sondern es ist tatsächlich das einzige Tor gewesen, an dem ich, Tor des Monats muss ich sagen, sonst könnt ihr wirklich in der Statistik mal nachschauen, ja, haben wir genügend Leute dabei, die viel Zeit haben für solche Themen. Es war, auch wenn sie nicht selbst geschossen haben, ich habe mich mehr gefreut darüber als über eigene Tore.
Ich habe dann noch eine kleine Trivia-Frage an die anderen anwesenden Herren. An wie viel Tor des Monats war der FC St. Pauli in seiner Geschichte beteiligt?
Maximal 3,
glaube ich. Beteiligt auch als Verein, ja, der das, genau, Tor bekommen hat?
Sowohl als auch.
Ach so, Nominierung auch.
Mit, nein, Nominierung. Also sowohl als gewonnen. Erzielender Verein, als auch als der, ja, Verein, der das Tor kassiert hat. Aber 8. Schon gekürte.
Wenzel hat 1 gekriegt auf jeden Fall.
Wenzel hat 1 geschossen,
Lutz.
Ja.
Lutz. 2 haben wir schon mal. Ich würde also von daher sagen, 1 fällt mir jetzt bestimmt irgendwie mit euch.
Es gibt noch 1, was wir selber erzielt haben, und das ist auch noch gar nicht so lange her.
Dingens, das Testspiel.
Julian Koch, genau, gegen Winterthur.
Vom Mittelkreis 2012. Aber 3 war tatsächlich.
So, das sind schon mal 3 erzielte, mehr gibt's nicht, das stimmt. Aber wir haben 2 kassiert, und das wird wahrscheinlich keiner wissen, nämlich einmal 1975, Jupp Heynckes, Borussia Mönchengladbach. Und 3 Jahre später, Yasuhiko Okudera für den 1. FC Köln.
Okudera?
Ja.
Mal, wo ziehst du so eine Infos eigentlich her?
Das war ganz lustig, weil ich natürlich heute mich entsprechend vorbereitet habe und auf Tor des Monats Wikipedia dann gegangen bin. Und da war mir tatsächlich eine Auflistung aller Tore des Monats mit jeweils schießendem und ich sage mal, empfangenden Verein.
Ja, aber es ist doch, wir haben mehr Tore des Monats geschossen als empfangen.
Und ich hätte niemals darauf gewettet.
Das ist die Statistik des Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Wir sind eigentlich schon immer ein verdammter Gewinnerverein geworden und wir müssen uns jetzt alle mal...
Ja, aber wenn du das historisch siehst, haben wir ja ganz lange 2-1 hinten gelegen.
Ja, das stimmt. Wir sind momentan stark am Aufholen. Wir haben sogar 2-0 hinten gelegen.
Ja, ganz am Anfang. Ja.
Aber also hört den Millanton, ihr lernt immer wichtige Dinge. 1985, als du diese Flanke geschlagen hast, warst du schon in der Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Bayer AG. Steht das zumindest in deinem Wikipedia-Eintrag.
Ja, das stimmt. Das würde ich jetzt aber nicht in Zusammenhang mit dem Aktivitäten auf dem Fußballplatz bringen wollen.
Du bist dann, hast noch bis 87 weitergespielt?
Oder? Ja, ich hab relativ früh, ich habe beide Kreuzbänder gerissen, also sowohl links als auch rechts. Und hatte dann, war einer der jüngsten quasi damals in dem Kurs, ich habe den Fußballlehrer gemacht, also die Bundesliga-Lizenz damals an der Sportschule in Köln. Super Lehrgang im Übrigen, also mit Leuten wie Friedhelm Funkel, mit Volker Finke, Jupp Keutker, Rudi Kargus, Rainer Zobel, Didi Demuth. Alles auch sehr trinkfeste Jungs. Ich habe da wirklich viel gelernt. Und aus der Schulbank natürlich. Geht ein bisschen die Fantasie durch hier. Das war eine tolle Zeit und habe dann relativ früh, weil ich, wie gesagt, mit zwei kaputten Kreuzbändern spielte es nicht so gut, weil es war damals eben nicht so einfach. Ja, ich sehe auch noch hier bei dir so, wenn ich das sagen darf, so eine ziemlich lange Narbe. Das ist dann so, das hätte auch zu meiner Zeit sein können. Ja,
so 80s.
Ja, genau, weil damals war nichts mit Arthroskopie, Chirurgie, mal eben zwei kleine Löcher und dann ist alles gut. Da war Kreuzbandriss eigentlich fast das Karriereende, muss man einfach mal sagen. Ich habe dann für mich relativ früh dann auch entschieden, dann was anderes zu machen, wollte Trainer werden und mein damaliger Chef und Mentor Rainer Kallmund hat mir das dann relativ deutlich in seiner charmanten Art ausgetrieben, indem er sich dann irgendwann mal auf meinen Schoß gesetzt hat und mir gesagt hat, hör mal Junge, Fußballmanager oder Fußballtrainer in der Bundesliga wirst du nie, Fußballmanager, da kann ich dir bei helfen. Und wenn Kalli Kallmund bei dir auf dem Schoß sitzt, ja,
da geht dann okay,
willst du ganz, ganz schnell die Sache zu Ende bringen. Und habe dann gesagt, okay, dann vergesse ich das mit dem Trainer. Deswegen, das war so die Zeit damals und habe dann auch, wie gesagt, die Trainerkarriere, die ich dann bei Rot-Weiß Essen eigentlich beginnen wollte, dann auch schnell ad acta gelegt.
Dann bist du ja bei Bayer 04 Leverkusen eingestiegen.
Ja, ich war insgesamt ja, ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann noch so eine Fortbildung zum Wirtschaftsassistenten gemacht. Das war so eine Fortbildung für die sogenannten Potentials aus den Konzernklassen. War eine ziemlich anspruchsvolle Fortbildung, nochmal 2 Jahre, vor der IHK auch abgeschlossen. Und war dann aber freigestellt. Ne? Das war ja der große Vorteil. Das ist natürlich bei Bayer und bei, damals gab es ja auch nicht nur Bayer 04, sondern auch Bayer 05, ne? Im Steinwurf entfernt in Uerdingen, Krefeld. Und das war ein Fund, mit dem Bayer natürlich auch punkten konnte, dass man letztlich auch dann freigestellt wurde vom Konzern für Fußballaktivitäten. Das war bei mir der Fall. Dann den Nachwuchs beackert, viele Jahre, war dann später Vorstandsmitglied. Und da der Prophet im eigenen Land nichts gilt, habe ich dann nach 12 Jahren, 13 Jahren gesagt, okay, ich möchte jetzt woanders mal meine Meriten verdienen, bin dann nach Freiburg gewechselt. Und das war wirklich großartig, wirklich 4 überragende Jahre. Wir haben die Freiburger Fußballschule gebaut, wir haben mit unserem Mickey Mouse Etat, wir sind in die Bundesliga aufgestiegen, wir haben mit dem Mickey Mouse Etat Europapokal gespielt. Also das waren unglaubliche Erlebnisse damals mit übrigens am 11. September in Matador Puchhof, in dem Jahr, als der 11. September auch seine Bedeutung bekommen hatte. Ausgeschieden im Übrigen gegen Feyenoord Rotterdam, nachdem wir 1-0 in De Kuip verloren hatten. Stellungsfehler Sebastian Kehl. Die Bemerkung. Und das Rückspiel, ja, wir führen 12 Minuten vor Schluss 2-0, ja, und vor uns die niederländische Delegation wurde immer kleiner. Und dann, Richie Golz, möge es mir verzeihen, der ja damals für uns wirklich ein super Torwart war. Ich sage heute noch, den Freistoß von Pierre van Hooijdonk muss er halten. Er sagt nein, ja, aber guckt es euch an. Und das war das 2-1, ja, und damit wären wir ja draußen gewesen, haben alles oder nichts gespielt und kriegen dann in der Nachspielzeit ist 2-2 noch, aber ich wollte nur sagen, als wenn es gestern wäre gewesen, wie das Tor des Monats.
Und dann bist du aus dem beschaulichen Freiburg, warum auch immer, zum 1. FC Köln gegangen.
Ja, das darf ich ruhig erzählen hier, wenn ich gehört habe, dass da nur 2000 Leute zuhören, dann sind wir quasi im Privatissimo hier. Es war dann so, dass es alles klar war, dass ich zurückkehre nach Bayer Leverkusen. Da war alles besprochen. Ich habe damals die Freigabe übrigens bekommen für den SC Freiburg von Leverkusen, nur unter drei Voraussetzungen, ja, die mir Kalle Kallmann abverlangt hat. Das erste war, ich musste damals ja nicht wie heute mit Laptop und allem und vielen gespeicherten Adressen und Telefonnummern, sondern ich hatte ein Telefonbuch, was ein echter Schatz war, ja, alle Nummern drin. Das musste ich kopieren und abgeben. Das zweite war, ich musste eine Wiedereinstellungszusage unterschreiben, dass wenn ich von Freiburg mal wieder wechsle, dass ich erst meine Dienste bei Leverkusen anbiete. Und das dritte war, ich durfte erst dann gehen, wenn mein Nachfolger eingearbeitet wird und ich so lange warten musste. Und habe gesagt, okay, mache ich. Bin dann, war klar, dass ich in der Verpflichtung war, nach Leverkusen zurückzukehren, nach Freiburg, weil für mich war klar, ich wollte wieder in die Heimat zurück. Und es war alles besprochen. So, und dann kriege ich in der Woche vor unserem Rückspiel, Bundesligaspiel, war eine erste Liga damals in Freiburg, einen Anruf von einem Herrn Kaspers, dem Präsidenten vom 1. FC Köln, und der sagt, Mensch, rette ich gerade Eberlin entlassen, übrigens, kurze Zeit vorher, sodass wir damals nicht zusammengearbeitet hatten während der Kölner Zeit. Und Hannes Linsen, der damalige Manager, hat die Brocken hingeschmissen. Ja, und dann kriege ich einen Anruf, und es war klar, dass ich an dem nächsten Tag mit bei Leverkusen zum Spiel Champions League Arsenal London fliegen sollte. Und da wollten wir dann die letzten Dinge auch mit Konzern und besprechen, wie dann ne, die Regelungen waren. So, ich bin da mitgeflogen und habe eigentlich die ganze Zeit nur überlegt und saß da in dem Stadion und gesagt, du musst zum ersten FC kommen. Irgendwie hatte ich gesagt, Mensch, das ist irgendwie, das ist ein Fußballverein. Ne? So.
Danke.
So, und habe dann gesagt, okay, so, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will es jetzt kurz erzählen, sonst ein bisschen in den Rahmen gesprengt. Am Samstag war das Bundesligaspiel gegen Leverkusen und dann sollte nach dem Spiel eigentlich verkündet werden, Rettich wechselt zu bei Leverkusen geht zurück. Und freitagsabends hatten wir Essen, Kalmann und ich, und dann waren wir abends noch Dattler. Die Freiburger werden es vielleicht kennen. Oben ganz toll, schön gegessen alles. Und ich habe dann irgendwie, weil ich keine richtige Traut hatte, ich habe mir alles aufgeschrieben, hatte ein bisschen Manschetten gehabt, die ganzen Punkte, weil ich meinem damaligen Chef und Förderer ja sagen wollte, ich fange dann an, hol den Zettel raus und sag, hör mal, Kalle, ich muss dir noch was sagen. Er sagt, Mensch, pack in seinem kleinen Slang, ne? Komm, pack jetzt den Zettel weg, da liegen ein paar Kleinigkeiten, die wir noch vom Vertrag, da kennen wir doch alles hin, du weißt doch, das ist, ne? Sag ich, Kalli, ich komme nicht. So, naja, und dann mache ich es auch kurz. Der hat dann bis 5 Uhr morgens auf mich eingehämmert. Ja, am anderen Tag war ja Spiel. Und bin dann standhaft geblieben, habe gesagt, nein. Und bin dann nicht zum Champions League Anwärter bei Leverkusen oder die auch Champions League danach das Jahr wieder gespielt haben, sondern bin zum Absteiger 1. FC Köln, die waren damals letzter oder vorletzter, ich glaube mit St. Pauli in dem Jahr auch abgestiegen, und habe mich dann eben halt entschieden, habe gesagt, nee, ich mach lieber 1. FC Köln. Und das hat dazu geführt, dass er mir die Freundschaft gekündigt hat. Wir haben dann wirklich monatelang kein Wort mehr gesprochen, ja, und haben uns natürlich versöhnt, wie es sich gehört, ja, und aber das war schon, muss ich ehrlich sein, das ist mir damals auch an den Nieren gegangen, aber es war die richtige Entscheidung, ja, also es war toll in Köln, wie gesagt, in Freiburg das ein Aufstiegserlebnis erlebt. In Köln zweimal, aber wer zweimal aufsteigt, steigt auch einmal ab. Ne? So. das waren auch ganz bewegte Jahre. Das war dann Köln, die Kölner Station.
Und da bist du, was glaube ich ja relativ außergewöhnlich ist, als Manager aufgrund der sportlichen Situation dann zurückgetreten.
Ja, es war so, dass wir hatten in Bielefelder Alm, haben wir gerade auch erlebt, zwar nicht auf der Alm, aber gegen Bielefeld. Deswegen habe ich da auch irgendwo immer eine besondere Beziehung zu Bielefeld, denn wir standen am Abstiegsplatz und wir hatten einen Trainerwechsel gehabt und wir hatten den Kader ja auch ordentlich bestückt, fand ich. Wir hatten wirklich, fand ich, eine gute Mannschaft. Wir hatten wirklich viele junge Spieler gehabt mit Sinkewitz, mit Podolski, mit Markus Vollner, Wessels im Tor und also wirklich auch eine junge, perspektivische Mannschaft, die war dann Albert Streit und die wirklich auch fand ich zumindest, dass die ein ordentliches Niveau hatte, aber am Ende 10 die Punkte und als wir dann verloren haben, war für mich in der Nacht, habe ich eigentlich wirklich überlegt, gesagt, okay, war für mich klar, wenn das Ding heute schief geht, ja, dann wirst du deinen Rücktritt erklären. Weil ich mich nicht immer vor die Belegschaft stellen wollte und ja, wir sind ja auch einen ziemlich großen Umsatz und ziemlich über 100 Mitarbeiter gehabt. Dann habe ich gesagt, also da verlierst du an Glaubwürdigkeit, wenn du dann immer erklärst, Benchmark und ihr müsst gucken, dass er eure Ziele erreicht und dann sollte das für mich nicht gelten. Und habe dann nach dem Spiel auf der Tribüne meinem Präsidenten Wolfgang Oberath den Rücktritt erklärt. Bin dann in die Kabine gegangen, habe der Mannschaft das erklärt, bin dann noch mit zurückgefahren. Und habe im Übrigen, das mir mal wichtig zu sagen, ich habe keinen Euro Abfindung genommen, ja, weil ich gesagt habe, also ich möchte nicht, dass dann auch noch auf die Kohle geilen Manager geschimpft wird und nach dem Motto, der lässt ihn lieber rausschmeißen lassen oder goldenen Handschlag, habe gesagt, ich übergebe die Geschäfte, wenn gewünscht noch. Und dann haben wir die ganze Nacht noch diskutiert und hin und her und habe mich dann, weil wir sind mit dem Bus ja zurückgefahren in Köln, sind dann runtergefahren von der Autobahn und dann hatten wir schon den Hinweis, ja, Geisler kein belagert, alle Medienvertreter und. Und dann habe ich den Busfahrer gesagt, ich sage, rechts ranfahren, ja, ich fahre nicht mehr damit hin. Ne? Bin dann mit dem Trainer, weil Rapolda damals wusste auch, dass er entlassen wird, ne? Weil das eigentlich klar war. Und dann sind wir, haben wir uns an die Straße gestellt, habe ich zum ersten Mal dann auch Zigarillo geraucht mit ihm zusammen, er war Zigarillo-Raucher, haben uns von meiner Frau abholen lassen in der Nacht.
Das war mit Daumen.
Ja, so, ja, das war es nicht, also wir haben keinen
Anhalter durch die
Nee, sondern haben da wirklich gesagt, ich wollte jetzt nicht in der Blitzlichtgewitter und Kameras, das ist nichts, das ersparen wir uns alles. Ja, meine Frau hat uns dann abgeholt, nach Hause gebracht und dann haben wir nachts irgendwann so, weiß ich nicht, sind wir das erste Mal so um 1:30, dann war immer noch auf links, weil ich wollte mein Büro und alles räumen und dann war noch zu viel Auftrieb da, dann zurück und dann sind wir um 4 Uhr morgens, meine Frau und ich, in das Büro, Geisbockheim, alles blitzblank geräumt, Sachen raus und ja, hab meinen Schreibtisch dann tatsächlich in der Nacht noch geleert, ne, und sauber gemacht.
Hast du das auch gemacht, weil Köln als Medienstadt einen anderen Druck ausübt, als es zum Beispiel beim SC Freiburg der Fall gewesen wäre? Oder?
Nein, sondern das war, man muss auch mit dem Märchen aufhören, dass das Arbeiten an einem Medienstandort schwieriger ist. Also in Köln, München, Hamburg und Berlin, um mal die Medienstädte zu nennen, ist das Arbeiten genauso schwer und genauso leicht, behaupte ich, weil es kommt immer darauf an, wie gut und wie stark eine Geschäftsführung ist oder ein Verein, ein Zusammenhalt da ist. Wenn du natürlich deine Vereinspolitik nach dem Boulevard ausrichtest, ja, dann kannst du den Laden zumachen an jedem Standort. Ja. Und wenn du glaubst, am Ende jedem Trend hinterher hecheln zu müssen und gucken müssen, wie muss ich die Dinge ausrichten, dann geht's sowieso schief. Also ich halte nichts davon. Ich finde, man kann in Köln genauso gut arbeiten, wenn man einen guten Zusammenhalt hat innerhalb des Vereins wie überall. Also das ist für mich jetzt ein bisschen, also das ist für mich nicht der entscheidende Grund. Mhm.
Dann hast du ein halbes Sabbatjahr gemacht und bist dann in Augsburg angefangen, wo ja doch sehr viel Basisarbeit geleistet werden musste.
Oder? Ja, das war ganz witzig, wie der Anfang. Also ich hatte für mich entschieden dann, bei Dezember bin ich ja zurückgetreten, habe gesagt, genau, meiner Frau versprochen, wir machen jetzt mal Urlaub und. Und dann rief so nach 14 Tagen, rief ein Walter Seinsch an. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich kannte den Mann gar nicht. Ne? Und das heißt, ich bin Walter Seinsch, ich bin der Präsident vom FC Augsburg. Und da sage ich, na gut, wie meine dritte Liga. Ne? Ja, hallo Herr Seinsch. So, und dann hat er gesagt, Mensch, er hat das alles verfolgt und ob ich mir vorstellen könnte, in Augsburg anzufangen. Da habe ich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Seinsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? So, also, und bin auch noch momentan so im Kopf ja auch nicht in der Lage und das mache ich nicht. Ne? Und, aber wenn Sie Interesse haben, habe ich so höflichkeitshalber gesagt, ich sage, wenn Sie Interesse haben, dann rufen Sie in 2 Monaten nochmal. Ne? So. Und dann waren ein paar Wochen rum und irgendwie fällt dir dann die Decke im Kopf, habe ich gesagt, Mensch, wäre schon schön, wenn du nochmal anrufst. Dann so. Und dann, ja, irgendwie, ja, und dann rief der nach 2 Monaten tatsächlich wieder an. Naja, und dann ging es relativ fix, haben wir Zeit gehabt, bin mit meiner Frau in den Zug gesetzt nach Augsburg, habe gesagt, ist das überhaupt eine Stadt, in der wir leben können? Ne? Weil, ich meine, mit Freiburg haben wir schon eine super Stadt, mit Köln haben wir natürlich eine tolle Stadt. Haben gesagt, Augsburg kannten wir eigentlich nicht so richtig, ne? Und, naja, und dann fanden wir die Stadt nicht so schlecht. Und dann haben wir nur gehofft, ja, vielleicht ruft er nochmal an, ja, dann rief er an und dann ging es relativ fix, bin dann früh an Bord gegangen, es waren 6 wunderbare Jahre, auch da Bundesliga-Aufstieg, Stadion gebaut und ich finde, das war wirklich Pionierarbeit, aber das mag ich ganz gern, wir hatten eine ganz kleine Truppe außerhalb des Sports und ja, bis heute halten da die Beziehungen und das waren 6 bewegte und tolle Jahre, weil ich erinnere mich noch sehr gut, weil es war deshalb bewegt, weil ein Jahr vorher sind wir leider hier bei St. Pauli, auf St. Pauli haben wir verloren, das entscheidende Spiel, 3-0, ja, am Montagabend ist St. Pauli aufgestiegen als Zweiter, wir sind Dritter geworden. Im Übrigen, ja, bitte nachschauen, beim Stande von 0-0 wurde uns ein klares Tor von Michael Türk nicht gegeben. Ja, es war kein Abseits, bitte, ja, auch wenn ihr das nicht hören wollt.
Wir erinnern uns, als wenn es gestern
wäre. Genau. So, und dann sind wir leider Dritter geworden, haben die Relegation gegen Nürnberg nicht geschafft und ein Jahr später haben wir es dann geschafft, 86. Minute, Stefan Hein und ja, ganz Augsburg lag sich in den Arm.
Und dann habt ihr in der Bundesliga den Klassenerhalt geschafft und du hast aufgehört.
Ja, das ist so in Köln und im Rheinland, wenn es am schönsten ist.
Oh, nee.
Dann soll ich mal so weiterspielen da draußen.
Ja, aber ich finde, wir haben noch deutlich Potenzial.
Gut, und dann bist du im Januar 2013 Nachfolger geworden von dem ja auch in Hamburg sehr bekannten Holger Hieronymus als DFL-Geschäftsführer. Das war ja nach Clubfußball was ganz anderes. Das hast du gute 2 Jahre, ich sage es mal, ausgehalten, kannst du gerne korrigieren, und hast dann gesagt, nee, Clubfußball ist doch eher das, was ich machen will.
Ja, es war ein bisschen mehr als 2 Jahre, also es waren 2,5 und habe dann meinen 3-Jahres-Vertrag quasi auslaufen lassen, habe das frühzeitig im Übrigen Präsident Raubal damals gesagt, dass ich nicht mehr verlängern möchte. Und dann haben wir gesagt, dann macht es auch keinen Sinn, hier noch dann Zeit abzusitzen, weil ich auch für das Lizenzierungsverfahren zuständig war. Das macht dann keinen Sinn. Und ich möchte auch da nichts Negatives über die DFL-Zeit sagen, weil ich nochmal was dazugelernt habe. Man kriegt doch mal einen etwas weitwinkligeren Blick auf die Sachen. Ja, weil vorher bist du ja nur Verein, ne? So hast du mal 36 im Blick. Das war hochinteressant. Aber am Ende war, muss ich sagen, die DFL hat keine Fans, das ist das eine, und du kannst keine Spiele gewinnen.
Zu Recht, die keine Fans. Da kommen wir ja gleich noch zu.
Du hast aber zu der Zeit auch schon in Fankreisen, glaube ich, sehr stark Punkte gesammelt. Du warst unter anderem beim Fankongress 2014 dabei, wo du dann im Nachhinein auch ein Interview mit der Freundin gegeben hast und auch gesagt hast, ja, ich habe da zwar als Funktionär teilgenommen, aber ich habe da auch als Fan teilgenommen, weil mich die Sachen sehr interessieren. Und unter anderem kam da eben auch schon in dem Interview raus ganz klare Elemente, die man heute beim FC St. Pauli dann auch als passend empfindet, nämlich, dass die DFL auch sich mehr im Kampf gegen rechts engagieren müsste. Ein Thema war dabei, und deswegen ist es super, dass Sven hier sitzt, als Fanbeauftragter des FC St. Pauli. Es ging in einer Diskussion darum, Zeugnisverweigerungsrecht für Fanbeauftragte. Und du hast dann im Interview danach gesagt, dass die ganze Diskussion so ein bisschen am Thema vorbeiging, weil man sich halt an Bagatellen aufgehalten hätte. Du aber doch eher das Licht darauf möchtest, wenn da wirklich schwere Straftaten, also jemand zusammengeschlagen wird etc., dass dann der Fanbeauftragte sich da nicht zurückziehen dürfte. Habt ihr da oder überhaupt hast du hier da über solche Themen auch nochmal einen Fanladen Kontakt gehabt?
Nein, habe ich nicht. Ich habe das jetzt auch gar nicht mehr so präsent gehabt, was du gerade da formuliert hast. Aber das ist auch nach wie vor, finde ich, es ist ja immer ein Spagat, den man hinkriegen muss. Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, das hat aber nichts mit St. Pauli zu tun, dass wir die auch im Sinne des großen gesamten Gelingens, dass die am Ende bei den Fans Vertrauen sich weiterhin dem Vertrauen sicher sein müssen. Es darf nicht so sein, dass der Fanbeauftragte quasi das Ohr für den Verein ist, dass er, ne, und da am Ende das der Fan das Gefühl hat, oh, ich muss hier aufpassen, was ich sage, das landet morgen bei der Geschäftsführung. Da halte ich nichts von, weil dann kann nichts entstehen, ja. Aber ich erwarte schon, dass wenn es um gravierende, und das war eigentlich das Thema, wenn es hier um Straftaten geht, ja, und damit meine ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht mit Pyro anfangen oder so, aber oder wenn da einer, ich sag mal, ein Aufkleber und eine Sachbeschädigung, das ist für mich alles Pillepalle, das ist für mich hinterm Komma. Aber wenn es um Straftaten geht, die am Ende auch, wo Leute tatsächlich zu Schaden kommen, da erwarte ich dann schon, dass man sich dann nicht in ein Schneckenhaus zurückzieht und sagt, mein Name ist Hase. Also da finde ich dann schon, da müssen wir schon sehen, dass wir auch dann die Courage haben und sagen, ungeachtet, dass ich eher auf der Fanseite bin als Fanbeauftragter, muss ich in der Frage auch sagen, davon distanziere ich mich dann auch. Das ist meine Erwartungshaltung.
Schön, dass wir mal drüber reden. Ich höre das jetzt tatsächlich zum ersten, oder ich wusste das tatsächlich überhaupt nicht, dass darüber damals die Debatte geführt wurde. Das ist natürlich ein Thema. Ich bin jetzt ja auch erst seit 14 Tagen hier Fanbeauftragter und seitdem auch in so einer Twitter-Position, dass ich im Fanprojekt arbeite und als Fanbeauftragter. Aber natürlich ist für beide Positionen so ein Zeugnisverweigerungsrecht schon ein erstrebenswertes Ziel. Und ich glaube, also wenn wir irgendwie... Es bietet natürlich ein Einfallstor. Es ist klar, dass es nicht um Bagatellen gehen kann oder um Ordnungswidrigkeiten. Wenn es dann natürlich in Richtung schwerste Straftaten bis Kapitalverbrechen geht, ich glaube, dann muss man sich darüber eventuell ähnlich unterhalten. Aber das sind dann auch wieder so Einzelbeispiele, die ich tatsächlich auch in den Jahren meiner Tätigkeit hier noch gar nicht erlebt habe. Und aber generell ist auf jeden Fall ein grundsätzliches Zeugnisverweigerungsrecht für Fanprojekte und eventuell auch für Fanbeauftragte mit Sicherheit schon sehr, sehr wichtig, um vernünftig zu arbeiten, um die Basis zu den Fans zu halten, um das Vertrauen zu halten. Das ist eine Vertrauensarbeit. Wir machen Beziehungsarbeit hier mit den Fans. Und das ist, wäre schon sehr, sehr schwierig grundsätzlich, wenn man, wenn man geladen werden würde und Aussagen tätigen müsste, dann könntest du, meiner Meinung nach den Laden hier dicht machen.
So. Naja, das mag sein, du hast sicherlich da die größere Praxiserfahrung, als ich das habe, da will ich gar nicht groß widersprechen, aber dann will ich es mal so rum sagen, ungeachtet von einer de jure Betrachtung erwarte ich das von jedem, ja, egal welchen Arbeitgeber er hat oder welches Klientel er zu bedienen hat, dass in einer Frage, wo jemand zu Schaden kommt, ja, da muss ich ehrlich sein, da werden wir mir nicht zu diskutieren, da würde ich dann schon erwarten, dass man sich dann auf die Seite der Geschädigten schlägt, ja. Das ist eigentlich für mich nur die Botschaft.
Also es gibt ja diesen sehr prominenten Fall mit dem Vorfall in Lens, wo der Schalker-Fanbeauftragte ja dann Zeuge dieses Angriffs auf Nivelle wurde. Und er ist dann später eben auch vor Gericht als Zeuge zur Verfügung gewesen. Aber ich denke, über solche Sachen reden wir zum Glück beim FC Empoli nicht, von daher.
Genau, das ist halt auch absolut nicht Alltag. Ne? Und der Eindruck sollte auch, glaube ich, nicht entstehen, ja. So dass wir in der Fanszene mit solchen Geschichten Tag für Tag zu tun haben. Aber ich kann das halt nur wiederholen. Ne? Grundsätzlich ist ein Vertrauen wichtig und das würde, glaube ich, schwer leiden, wenn sich die Fans nicht sicher sein könnten, dass wir nicht grundsätzlich befragt, vorgeladen und sonst was werden. Ne? Sondern dann erfahren wir nichts mehr, dann können wir es lassen. Aber ich glaube, klar. Also.
Aber deswegen glaube ich, so wie ich den Verein hier wahrgenommen habe und wie ich ihn versuche zu begreifen, ist es ja auch so, dass wir hier überwiegend verantwortungsbewusste und der Sache dienende Kollegen haben. Und ich glaube nicht, ich will es mal umgekehrt ein bisschen zum Schutz für euch sagen, ich glaube nicht, dass jemand von Vereinsseite bei euch vorstellig würde nach dem Motto, ihr sollt jetzt mal petzen. Ne? Deswegen, ich glaube, wir sind nicht so weit auseinander, ja, weil am Ende verbindet uns ganz sicher, dass wir sagen, wir wollen am Ende das Vertrauensverhältnis, was ihr habt, nicht gefährden. Auf der anderen Seite genießen für mich aber auch Leute, die hier ins Stadion kommen, die auch die Fürsorge des Veranstalters einfordern, auch einen gewissen Vertrauensschutz, und die müssen auch darauf vertrauen können, dass wir alles dafür tun, dass sie auch unversehrt wieder aus dem Stadion kommen. Ne?
Das ist natürlich richtig, klar. Aber grundsätzlich ist natürlich unser Auftrag, auch präventiv zu arbeiten, gerade was Gewalt angeht, und da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dann weiterhin eine gesunde Basis zu arbeiten, um auf dem Feld auch erfolgreich nach vorne arbeiten zu können. Aber ja.
Ich sehe da kein Konfliktpotenzial.
Sehr gut. Gut, ja, und dann hast du das bei der DFL eben mit dem Satz, ich sehe meine Zukunft im Vereinsfußball hingegeben und warst, glaube ich, in einem Zeitraum, wo du noch nicht näher unter, ja, sicherlich unter Beobachtung standst, aber noch nicht dich selber entschieden hattest, hier bei einer Veranstaltung, die da hieß Fußball und Liebe, auf einer Podiumsdiskussion, unter anderem mit unserer heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Sandra Schwedler.
Zum zweiten Mal sogar, ne? Das fand ich ja damals auch ganz beeindruckend, dass sowohl am Anfang als auch am Ende der DFL-Tätigkeit Andreas Rettich hier zu Gast war bei Fußball und Liebe. Das war für uns auch eine große Geschichte, die natürlich viele Leute auch aufmerksam gemacht hat. Ich fand es auch überraschend, muss ich sagen, rückblickend, wie einfach das dann auch ging. Also wir mussten tatsächlich gar nicht so viel überreden. Das fand ich beeindruckend. Hätte mich übrigens auch zu der Frage geführt, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich möchte jetzt Mike auch nicht vorgreifen oder so.
Mach ruhig.
Aber dass du dich bei der DFL so stark so auch um Fan-Themen gekümmert hast, war das schon vorher quasi dein Plan? Weil ich glaube, ich weiß nicht, was Herr Hieronymus da veranstaltet hat, aber es hat zumindest meinen Wahrnehmungshorizont nicht so recht, und wenn, dann eher negativ erreicht.
Also ich habe mir...
Hattet ihr die Aufteilung? Ihr wart ja zwei Geschäftsführer.
Also von daher war es ja nicht selbstverständlich. Es war ja auch noch eine andere... Also wir hatten ja, auch das muss man hören, ja zur Historie bei der DFL. Also die DFL gegründet wurde 2000, 2001, gab es vier Geschäftsführer. Ja.
Ui.
Es wurde dann, nach ein paar Jahren, wurden aus vier Geschäftsführern drei Geschäftsführer. Mhm. Und mit meinem Eintreten, 1.1.13, nur noch zwei, nämlich Christian Seifert als Vorsitzender und mir. Ich habe mich direkt in meiner ersten Pressekonferenz unbeliebt gemacht in sportpolitischen Kreisen, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die DFL zukünftig nicht ausschließlich als Vermarktungsverband wahrgenommen wird. Das war dann schon eine Aussage, die mir dann relativ deutlich und relativ schnell dann mehrfach aufs Butterbrot geschmiert worden ist. Aber so habe ich das auch empfunden, weil ich habe gesagt, wir haben auch eine Verantwortung für die Gesamtheit des Spiels, ja, indem wir nicht nur Spielpläne organisieren, ja, sondern auch das Drumherum in jeglicher Hinsicht. Ne? Und habe dann auch relativ kritisch dann immer in Sitzungen angemerkt, weil ich das selber gemacht habe, um ein Gespür dafür zu kriegen. Bin dann selber auch angereist, immer wie ein Fan, wenn es zeitlich machbar war. Ne? Bin dann auch selber mit Bus und Bahn und auch den Weg der Fans mitgegangen, inkognito in An- und Abführung, um einfach ein Gespür dafür zu kriegen, weil ich immer gesagt habe, Freunde, also wir diskutieren immer über Themen, die ihr nur aus der Aktenlage und aus der Überlieferung kennt. Ja? Also da, ihr fahrt immer schön auf den VIP-Parkplatz, dann kommt jemand, der euch noch schnell die Türe aufhält und den Schirm spannt, damit ihr nicht nass werdet. Ne? Ihr seid so weit weg von der realen Empfinden eines Spieltages, dass ich mir schon manchmal mich frage, auf welcher Grundlage da auch Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen habe ich für mich gesagt, den Anspruch hatte ich, das besser zu machen, zu sagen, das willst du selber mal alles mitkriegen. Wenn du Fußball- oder Sportmanager selber bist bei einem Verein, dann kannst du es ja nicht, weil du fährst ja auch mit dem Mannschaftsbus fährst du dann rein und kriegst ja auch von allem nichts mit, wollen wir ehrlich sein. Die Zeit habe ich genutzt und viele Spiele genau auf diesem Wege mit. Und das war dann schon auch, ja, das ist schon interessant, ne? Weil man ja doch noch ein paar andere Eindrücke mitbekommt. Ja.
Aber du machst das ja heute noch. Ich habe dich nämlich in Lübeck auf dem Weg zum Stadion zu Fuß lang marschieren sehen, wo du an so einer Kolonne, Polizeiwagen, fröhlich lächelnd vorbeimarschiert bist.
Ja, wobei, da habe ich noch fröhlich gelacht. Und ich bin dann unerschrocken, obwohl ich eigentlich eher ein Angsthase bin, auch dann an dem Lübecker Fanblock vorbei, die alle schwarz gekleidet und scheiß St. Pauli da, ich sag mal, Kleidung trugen. Und habe dann natürlich nichts mehr gedacht, weil ich sage, ich bin jetzt weit weg von gewaltbereiten Themen, die mich selber angehen. Und dann spricht mich jemand an, der mich erkennt, sagt, Mensch, du bist doch von St. Pauli. Und dann sage ich, ja, genau. Ne? Dann kam er so und dann habe ich gedacht, wird schon ein bisschen knibbelig hier. Ne? Und dann sagt er, ja, dann haben wir ein bisschen erzählt. Und habe ich dann gesagt, ja, ich sage, das wird heute schwer und so. Und habe dann so gedacht, guck mal, dass du ein bisschen auf ein sportliches, den Ball mal aufs sportliche Feld spielst. Und dann war das eigentlich ganz angenehm. Und dann kommt so ein kleiner Pitbull, ne? So, und sagt dann, sag mal, bist du von St. Pauli? Dann sag ich, ja. Dann sagt er, verpiss dich. Und dann wurde die Tonlage schon etwas ungemütlicher. Und dann habe ich dann in dem Falle auch gedacht, es ist besser, wenn ich jetzt so langsam in meinem Richtung Platz gehe. Ne?
Aber unfassbar, ja. Ja, sehr schön. Bist du denn eigentlich noch Fan eines Vereins? Oder andersrum, warst du in der Jugend Fan eines Vereins? Wenn ja, Bayer Leverkusen? Oder was war das?
Also zu den Jugendzeiten, so früher, als man die Spiele dann noch schwarz-weiß im Fernsehen gucken konnte, mit Zeitverzögerung und nicht live, da habe ich dann schon die Mannschaft, die mit den weißen, engen Trikots und den schwarz-grünen Streifen und langhaarigen Mittelfeldspielern, das war so ein bisschen meine Mannschaft.
Der hat heute Geburtstag, da müssen wir gratulieren.
Ja, Internetzer, ja. Okay, gut. Also so, und aber ehrlicherweise Fan und bekennendes, zahlendes Mitglied im Übrigen, bin ich nach wie vor von Rot-Weiß Essen.
Ah, ne? Okay.
Ja, da hat sich nichts geändert.
Das ist ja auch eine traurige Geschichte, ja.
Dass er immer noch das Zeit dafür.
Ich ermahne sie.
Solche Vereine gehören in die mindestens ersten drei, wenn nicht gar ersten zwei Ligen. Also,
wo spielen die jetzt eigentlich?
Leider Regionalliga West.
Immer noch in Essen übrigens.
Danke, Johnny, da wäre ich alleine nie aufgekommen.
Angeblich haben die ihr Stadion ganz schick fertig gebaut mittlerweile, oder? Vier Ecken dicht und so.
Das war das, wo ganz lange die eine Seite nicht zu war.
Also ist auch ein Verein, der, glaube ich, auch wie unser Verein hier so Sinn für Dramaturgie hat. Also eine Woche vor dem von der Einweihung sollte das Spiel gegen Werder Bremen sein, Saisoneröffnung, alles. Na ja, was ist passiert? Ja, neues Stadion, sind die Keller alle vollgelaufen, Unwetter und alles. Ja, muss alles verschoben werden und Riesenzirkus. Naja, gut, aber das nur nebenbei.
Ja. So, jetzt bist du ein Jahr hier. Man hat damals öfter lesen können, du hast besser dotierte Angebote auch aus der ersten Liga ausschlagen können, weil, und jetzt muss ich mal ganz kurz die Brücke zum Übersteigen
schlagen. Weil Zahnarzt.
Nee. Es gab jetzt auf dem jüngsten Übersteiger, auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Comic mit Evalin, wo er so ein bisschen erzählt, wie toll das hier alles ist und dann am Ende sagt, ich habe quasi meine ganze Karriere verschleudert, weil ich hätte doch viel früher bei St. Pauli anfangen können. Philipp Herwagen hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ich habe mir, ich weiß nicht mehr, mit Mitte 20 oder so vorgenommen, wenn ich so und so alt bin, dann möchte ich einen Vertrag nicht mehr wegen des Geldes unterschreiben, sondern weil ich zu einem Verein will, wo ich auch gerne hin möchte. Du hast jetzt ja bei diesem, ich bin jetzt ein Jahr hier, auch diverse Interviews gegeben. Und so diese beiden Dinge, also sowohl der Comic von Ewald als auch dieses Zitat von Herwagen, schwangen zumindest in meiner Lesart in diesen Interviews immer so ein bisschen durch. War das damals beim Unterschreiben tatsächlich auch schon so, dass du das erwartet hast oder zumindest erhofft, oder ist das jetzt in dem Jahr so ein bisschen gewachsen?
Nee, also ich höre jetzt nicht zu denen, die sagen, St. Pauli war schon immer mein Verein, also das war es nicht, aber so dieses Flutlicht-Flair freitagsabends ist schon fast so schön wie Hafenstraße, ne? Also und das war schon, fand ich immer was Besonderes, auch wenn wir mit den Gastmannschaften hier gespielt haben, also das hat ja was, Punkt. So. Und ich habe eigentlich für mich entschieden, so im letzten Drittel meines beruflichen Wirkens möchte ich meine Entscheidung nicht mehr von wirtschaftlichen Dingen. Ich habe eine Frau, die seit 25 Jahren, die gleich im Übrigen verheiratet und die auch berufstätig ist, und da mir uns oder uns keine, die Statussymbole nichts bedeuten. Also ich brauche jetzt keine Designerklamotten und ein schickes großes Auto, und wir sind da relativ genügsam, bis auf das Kölsch, was ich ab und zu mal trinke. Aber so dass ich jetzt keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr habe, in der Frage zu sagen, ich muss jetzt unbedingt nochmal einen Euro mehr verdienen. Und deswegen habe ich gesagt, im letzten Drittel meines beruflichen Werkens, ich möchte meine Arbeit mehr in der Jobzufriedenheit auch sehen, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja? Und deswegen war es für mich eigentlich klar, es ist unabhängig von der Spielklasse. Also ich habe auch noch nie eine Entscheidung von der Spielklasse abhängig gemacht. Also weder damals, als ich nach Augsburg gegangen bin, noch als nach Köln. Und ich habe wir haben es ja eben diskutiert. So dass das immer für mich der rote Faden war, nicht zu sagen, zu gucken, höchste Spielklasse, alle Bundesliga, sondern Aufgabe und Leute. Ja, das ist für mich immer das Entscheidende. Habe dann auch wahrheitsgemäß, weil als wir dann uns die Hand gegeben haben, wir haben noch gar nicht den Vertrag unterschrieben, hier der Pauli, und dann Christoph Pieper, unser Medienattaché, hat dann gesagt, ja, ein Zitat brauchen wir noch. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, sag doch so, wie es ist. Ja. Und dann habe ich dann eben halt tatsächlich auch gesagt, wahrheitsgemäß, ich habe mich eben halt für das wirtschaftlich schlechteste Angebot entschieden, und aber auch bewusst so entschieden. Und ich hatte nur Sorge, ob meine Außenwahrnehmung von dem Club sich dann hinterher mit der tatsächlichen Gegebenheiten deckt. Und ich muss sagen, es hat sich in Teilen, bin ich positiv überrascht worden, aber auch in Teilen habe ich festgestellt, es ist doch anstrengender, als ich dachte.
Welche Teile sind das?
Ja, also das würde ich sagen, machen wir mal einen Sonderblock.
Ja, aber du hast ja durchaus ein dann auch sehr bewegtes Jahr hinter dir, was auch deinen Einfluss anbelangt. Also das Erste ist natürlich, dass der FC St. Pauli die TV-Geld-Debatte angestoßen hat. Was natürlich auch gerade in der Außenwirkung dann oftmals mit, ja, guck mal, der Rettich, der hat erst bei der DFL alles mal schön recherchiert und jetzt nutzt er das ganze Wissen, dargestellt wurde. Würdest du den Antrag, so wie er damals gestellt war, ist das immer noch die richtige Variante für den damaligen Zeitpunkt gewesen?
Naja, eins erstmal, auch das gehört dazu, ich bin seit Liga-Gründung nahezu in jeder Verteilungsdiskussion und Entscheidung mittelbar oder unmittelbar betroffen gewesen, ne? Also auch als Vorstand oder im Übrigen immer gewählt von den kleinen Clubs. Ja, ich war also immer der Interessenvertreter im Liga-Vorstand mit den Stimmen der Kleinen. Also es ist jetzt keine Modeerscheinung, dass ich jetzt bei St. Pauli bin und dann plötzlich den Kurs gewechselt habe. Ja, und immer für die Solidarität zwischen Erster und Liga bin ich eingestanden. Ist ja auch dann in den Archiven, es vergisst ja nichts nachzulesen. Und was das Thema Know-how mitnehmen, ja gut, also dass ich, wenn ich da gearbeitet habe, dass ich nicht von heute auf morgen alle Zahlen und alle Zusammenhänge vergesse, ich meine, das ist, glaube ich, ja nun, das kann man mir jetzt nicht verübeln. Ne? Was den Antrag angeht, muss ich doch nochmal sagen, was mich geärgert hat, und da habe ich mich über mich selber geärgert, dass wir eigentlich zu korrekt waren und uns zu sehr an die Spielregeln gehalten haben. Wir haben es nämlich den Weg eigentlich so, wie er sein sollte, eingehalten. Wir haben den Liga-Vorstand zunächst alles unterhalb des öffentlichen Radars über unser Ansinnen informiert, haben ihm um Einschätzung gebeten und um Gesprächsangebot gemacht. Dann kam wochenlang nichts. Ja, wir haben dann nochmals insistiert und haben dann gesagt, okay, weil uns die Zeit weglief, es sind ja Fristen zu wahren in der Frage Antragstellungen, und haben uns dann entschieden, den Antrag zu stellen. Was dann ärgerlich war, und ich glaube auch, dass der Antrag inhaltlich und auch von seiner Bedeutung her richtig ist. Was haben wir nämlich gewollt? Wir haben gesagt, wenn jemand, und wir sind uns alle einig, ja, alle erklären immer in Sonntagsreden, ja, wie wichtig 50+1 für die Fußballkultur ist, aber wir tun nichts dafür in der Frage. Und ich habe dann gesagt, wenn ein Verein für sich entscheidet, und das ist eine unternehmerische Entscheidung, aus dieser Solidargemeinschaft 50+1 auszubrechen, indem er sagt, ich möchte eine Ausnahmegenehmigung haben, dann ist das seine unternehmerische Entscheidung und er schafft sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, indem er nämlich, anders als die anderen, die 49,9% nur verkaufen dürfen, weil sie ja 50+1 erfüllen, 100% verkaufen dürfen. Das heißt, sie holen sich einen wirtschaftlichen Vorteil über den Verkauf dieser Anteile. Und dann haben wir gesagt, wer diese Entscheidung für sich trifft, der müsste aus unserer Sicht damit rechnen, dass er dann aus der Solidargemeinschaft, auch der TV-Einnahmen, letztlich nicht mehr den Anteil bekommen darf, den alle anderen bekommen. Weil die TV-Tabelle ja letztlich nur darauf abhebt, auf den sportlichen Erfolg. Das heißt, ich habe eine Ausnahmegenehmigung, in Klammern selbst erarbeitet oder beantragt, schaffe mir einen wirtschaftlichen Vorteil, investiere mit diesem wirtschaftlichen Vorteil in die Mannschaft, die dann wiederum bessere Platzierungen erreicht, die dann mir einen Return on Invest aufgrund der TV-Tabelle bringt. Da haben wir gesagt, dann müssen wir da ein Preisschild dranhängen und müssen sagen, wenn du daraus aussteigst, dann kriegst du halt weniger aus dem Topf. Daraus wurde, im Übrigen nur unter nebenbei bemerkt, alle drei Clubs, die eine Ausnahmegenehmigung haben, Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg, sind noch nie abgestiegen, nachdem sie aufgestiegen sind, weil sie letztlich eine Planungssicherheit haben, die ungeachtet ist von den Themen, die uns berühren, nämlich Sponsorenerlöse, Platzierung, wir wissen nicht, wo wir am Ende landen, Fanaufkommen und. Das heißt, die haben eine Planungssicherheit, weil die im Dezember im Markt sich bewegen können, weil letztlich jemand da ist, der letztlich alle Etatlücken ausgleichen kann und es nicht mehr darauf ankommt, welche Platzierung ich am Ende habe. Das heißt, sie haben auch dort eine Planungssicherheit und ist ja kein Zufall, ja, alle drei sind noch nie abgestiegen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist kluges Management. Aber gut. Und deswegen haben wir darum gekämpft. Und ich glaube auch, dass das, wir haben in vielen Gesprächen im Übrigen viel, viel Zustimmung bekommen. Nur, das ist leider, wir haben so eine Hosenscheißer-Mentalität hier bei uns in unserem Lande, dass dann am Ende auch keiner so richtig den Kopf aus der Deckung streckt. Wir sind dann auf die Lichtung marschiert und standen alleine da. Und weil ärgerlich war nur, darüber habe ich mich dann geärgert, dass wir es zugelassen haben, dass dann relativ zeitnah von Karl-Heinz Rummenigge und allen anderen, das auf ein anderes Feld transportiert wird, nach dem Motto Solidargemeinschaft, jetzt ist die Solidarität zwischen erster und zweiter Liga gefährdet und. Also ein Käse, der mit unserem Antrag gar nichts zu tun hatte. Und wir haben gesagt, wir haben erst alle Vereine mit einem ausführlichen Schreiben informiert und haben dann diese 3-4 Tage, als diese mediale Diskussion, also da haben wir nicht direkt gegengesteuert, weil ich gesagt habe, ich möchte erst, dass wir mit unseren Vereinen sprechen und ihnen erklären, was dahinter steckt.
Wieso ist das so mit der Hosenscheißer-Mentalität? Du hast doch mindestens 18, dass sich keiner aus der Deckung wagt. Du hast doch mindestens 18 Vereine, die gleichen Interessen ungefähr verfolgen müssten.
Ja, weil am Ende ja, ich glaube, wir haben es erlebt, das auch da, wir haben es ja auch erlebt in der Frage Refugees Welcome, als die Springerpresse ja hier auch hinter den Kulissen unglaublichen Druck ausgeübt hat auf Entscheidungsträger in der ersten und zweiten Liga. Und auch das ist kein Zufall, dass kein Bundesligist am Ende hinter das Kreuz hatte, sich mit uns zu solidarisieren. Ja? Weil wahrscheinlich, meine Interpretation, ja, das eine oder andere im Giftschrank ist ne, bei den Herren dort aus Berlin. Und das ist dann schon ärgerlich. Und ich glaube, dass dort keiner in die offene Konfrontation wollte in der Frage. Das meine ich damit, dass letztlich hier keine Überzeugungstäter am Werk sind. Ja, die letztlich sagen, ich trete jetzt für diese Sache 50+1 ein. Ja, alle sagen, na, vielleicht hoffentlich kriegen die was hin. Ja, aber keiner hat den Mumm auch zu sagen, ich kämpfe mit dafür. Ne?
Das ist ja aber umgekehrt genau diese Geschichte, zumal für dich als Person, aber ich denke in erster Linie auch für den Verein, sehr ins Positive kehren können, weil es kam dann von Rudi Völler dieser Schweinchen-Schlau-Vergleich, den der Verein dann ja sehr ja humorvoll und ich glaube von allen als sehr positiv gewertet zurückgeschlagen hat, indem eben dieses Bild von Schweinchen-Schlau mit seinem Polywappen und Unterschriften aller Geschäftsstellenmitarbeiter an deiner Tür hing und veröffentlicht wurde. Hängt der Zettel heute noch?
Ja, hängt er. Und ich habe mich da wirklich unglaublich drüber gefreut und habe an dem Abend noch Rudi, mit dem ich ja nun wirklich viele, viele Jahre Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern mit Rudi gearbeitet habe, ihm dann noch abends genau dieses Bild. Ja, ich habe dann abfotografiert, habe mir eine SMS geschickt, ne, weil die hatten dann an dem Abend noch ein Champions League Spiel. Wieder viel Glück, Schweinchen schlau, drückt die Daumen. Das hat mich unheimlich gefreut, dass aus den eigenen Reihen quasi so eine positive Unterstützung kam.
Wenn wir die Champions League mit dem FC St. Pauli gewonnen haben und du dann, weil es so schön ist, zurücktreten musst, erzwungenermaßen, was schade ist, dürfen wir das dann bitte fürs Museum haben, den Zettel?
Ja.
Wenn du das Büro dann nachts um 4 ausräumst.
Gut. Du hast die Bild-Zeitung schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht viele Worte drüber verlieren. Das ist auch das meiste schon gesagt worden. Widmen wir uns vielleicht wichtigeren Themen. TV-Geldverteilung. Der Verein macht seit, ich glaube, seit Christoph Pieper da ist, mehr oder weniger regelmäßig Hintergrundgespräche mit Medien und auch Fanvertretern. Und am Ende der letzten Saison war da eine Veranstaltung, wo du vorgestellt hast, die 5-Jahres-Wertung, wenn man sie mal wörtlich nimmt und das auf die Inlandsvermarktung runterbricht, mal zu schauen, wie viel die Vereine in erster und zweiter Liga tatsächlich in den letzten 5 Jahren bekommen haben. Das habe ich dann mal im Blog aufgenommen, habe da die Zahlen einfach mal addiert und da kommen halt so Summen raus, wie in der jetzt aktuellen Zweitligasaison, dass Hannover in den letzten 5 Jahren 125 Millionen an TV-Geldern nur aus der Inlandsvermarktung bekommen hat. Und ein Verein, der zumindest auch alle 5 Jahre dabei war, nämlich wie der VfL Bochum, 30 Millionen. Dass das natürlich in den 5 Jahren schon mal ein ziemlicher Unterschied ist. Muss man natürlich sagen, okay, Hannover war davon 4 Jahre in der ersten Liga, dementsprechend ist die Summe natürlich schon sehr viel höher. Aber auch ein Verein wie Nürnberg hat mehr als das Doppelte von Hannover bekommen. Das ist aber eine Diskussion, die so in der Öffentlichkeit selten bis gar nicht stattfindet. Wir haben auch natürlich da einige Fragen zu bekommen, im Sinne von, gibt es ein Ungleichgewicht zwischen erster und zweiter Liga? Ist die Schere zu groß? Und was müsste man dauerhaft daran ändern? Wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft blicken könntest, wie sehe denn dann der perfekte TV-Vertrag für die erste und zweite Liga aus? Ich gebe dir auch so 3 Sekunden Vorbereitungszeit.
Naja, also erstmal muss man mal das Bild zurechtrücken. Es gibt keine Schere mehr, die auseinandergeht, weil eine Schere hat eine Arretierung und die ist festgezurrt, ja, und hat eine Begrenzung. Ja. Ich kann die Begrenzung nicht mehr erkennen, wenn ich die Scherenflügel sehe, weil die sind so weit auseinander, dass die nicht mehr, ja, dass das Bild schief ist. Und das ist deshalb schlecht, weil, und das haben auch die wenigsten begriffen. Und ich finde das auch unredlich, was da wieder argumentiert wird, nämlich die Frage, so Kalle da in seinem Übereifer dann erklärt, die zweite Liga ist zu gierig, dann lade ich mich erstmal schlapp. Da lassen seine neuen ECA-Pläne grüßen. Aber ich wollte nur sagen, dass es wichtig ist, und das muss man den Leuten noch begreifbar machen, wie wichtig die zweite Liga für das Gesamtgefüge ist. Warum? Die zweite Liga ist die 7. umsatzstärkste Liga in Europa. Und das ist deshalb gut, weil wir dadurch eine Chance haben, Spieler aus Polen, aus der Slowakei, aus den Niederlanden, aus Österreich, der Schweiz, weiß der Kuckuck, woher herzuholen, weil wir mit denen auch in deren ersten Ligen auf Augenhöhe sind, was die Wirtschaftskraft angeht. Warum ist das wichtig? Weil dann haben wir die Chance, diese Spieler nach Deutschland zu holen, in die zweite Liga, ich sage mal in anderen Abführungen, zu veredeln und dann in die Bundesliga abzugeben. Denn 30% der Transfers passieren zwischen erster und zweiter Liga, nachweislich, ja, wenn man sich die Statistiken anschaut. Und deswegen ist es wichtig für das Gefüge, weil wenn wir nicht mehr diese Wettbewerbsfähigkeit haben, ja, und weiter abgehängt werden, dann passiert nämlich Folgendes, dann kommt nämlich nicht der Spieler von der Slowakei zum FC St. Pauli und wird dann für 3 Millionen zu Eintracht Frankfurt verkauft, sondern dann holt Eintracht Frankfurt für 5 Millionen Spieler direkt aus der Slowakei und das Geld geht dem deutschen Kreislauf verloren. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, wenn die Schere zwischen erster und zweiter Liga noch weiter auseinandergeht und wir am Ende auch nicht mehr die Chance haben, sportlich auf einem höheren Niveau zu spielen, dann frage ich mich, wo wollen die Bundesligaspieler, die uns im Übrigen die 15-, 16-jährigen Talente wegholen, wo wir gar keine Substanz mehr aufbauen können, die holen sich ihren Stall voll Spieler, die am Ende dann Spielpraxis brauchen und dann ausgeliehen werden sollen. Wenn das Delta sportlich zu weit auseinander geht, ja, dann werden die auch sagen, ja, was soll ich in dieser mittelmäßigen zweiten Liga, das ist nicht mehr das Niveau, was wir haben wollen, dann gehen sie lieber in die Ehrendivision und lassen die da spielen. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir auch eine stabile und wirtschaftlich starke zweite Liga haben in der Frage. Und deswegen kämpfen wir dafür. Ja, und da so. Und dann muss man die Relationen kennen. Man muss wissen, wenn wir jetzt den heutigen Verteilerschlüssel 80-20, und das muss man ja auch wiederum sagen, wir hatten vor vielen, vielen Jahren, gab es nicht nur einen Topf, aus dem verteilt worden ist, sondern es gab einen Topf, jetzt heute haben wir zwei Töpfe. Damals gab es einen Topf, da wurden nämlich nationale und internationale Töpfe, die waren vernichtend gering damals, wurden in einem Topf zusammengefasst und da gab es dann das Verhältnis, glaube ich, irgendwann mal 78-22. Und aus diesem einen Topf 78-22 sind hinterher zwei Töpfe geworden, der eine national, 80-20 und andere international. Und von den Auslandserlösen bekommt die zweite Liga sage und schreibe von knapp 160 Millionen 1,8 Millionen Euro. Das ist ungefähr 1,1%. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem alten Modell gehen würde und würde die beiden zusammenlegen, wäre das heutige Verhältnis schon gar nicht mehr 80-20, sondern noch deutlich schlechter. Und wenn ich weiß, wie die Auslandserlöse weggaloppieren, dass wir in drei Jahren Größenordnung über 300, fast 400 Millionen bekommen, dann wird das Verhältnis noch problematischer. Und da muss man die Relationen kennen. Und deswegen habe ich auch da gesagt, wenn wir jetzt das mal unterstellen würden, das alte Verteilermodell, was das jetzt bedeuten würde, die wirklich hanebüchenen Vorschläge, die gemacht worden sind, aus der Bundesliga zu sagen, wir müssen es deckeln, die zweite Liga bekommt nur das, was wir im letzten Jahr hatten, und wir würden 50, 60 Millionen Euro, die dann eingespart würden, würden wir auf die erste Liga verteilen. Das würde dazu führen, dass der FC Bayern am Ende einen Betrag bekommen würde, der würde ungefähr 0,4% seines Jahresumsatzes ausmachen. Also ich meine, da lache ich mich schon schlapp, damit zu argumentieren, dass wir damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
Genau, und umgekehrt sind diese 2 Millionen, die dann die zweite Liga pro Verein nicht mehr bekommt, halt sehr viel mehr am Gesamtumsatz. Also wie man überhaupt argumentieren kann, von diesem 80-20-Schlüssel zum Nachteil der zweiten Liga wegzugehen, ist mir nach wie vor ein absolutes Rätsel. Also
zumal es ja für ganz schlechte Mathematiker wie mich so ist, wenn die Summe absolut erhöht wird, dass halt dadurch allein die Schere auseinandergeht, wenn wir 80-20 behalten, nur für die ganz Blöden.
So. Ja, aber genau so ist es. Und das ist ja auch genau das, was wir nicht verstehen. Wir haben damals einen Verteilerschlüssel, nach langem Hin und Her, und ich war nun auch dabei, da haben wir uns auf 80-20 verständigt. Und es wurde dann einstimmig damals. Und jetzt sind wir 4 Jahre weiter. Und jetzt sagen alle, Mensch, das hat sich eigentlich einigermaßen bewährt. Ja, und jetzt wollen wir ein bewährtes Modell, was einstimmig wird. Ich erkenne nicht, warum wir das ändern müssen. Ja, also zum Nachteil auch noch in der Frage.
Ich finde, es ehrt dich ja tatsächlich, dass du sagst, dass du im Sinne des gesamten deutschen Fußball argumentierst. Ich hingegen hätte mir vorhin gewünscht, dass du irgendwie sagst, von wegen, wir wollen die Spieler holen, veredeln und dann selber aufsteigen. Ja. Aber das ist ja auch... Das finde ich immer spannend, dass es ja auch versucht wird, über die öffentliche Debatte zu lancieren. Internationale Wettbewerbsfähigkeit wäre das Wichtigste für den deutschen Fußball, eigentlich ja auch für den deutschen Fußballfan, für den hier berichtet und debattiert wird. Da muss ich sagen, da bin ich sehr weit von weg hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Runde. Mir ist es eigentlich relativ scheißegal, wie weit Mönchengladbach in der Champions League dieses Jahr kommt. Dir vielleicht nicht, Andreas, aber mir ist es furchtbar Wumpe. Und im Prinzip denke ich tatsächlich schon mal, dass es schön wäre, wenn die deutschen Vereine möglichst frühzeitig rausfliegen, damit nicht noch mehr Geld generiert wird, die Schere sich nicht noch weiter öffnet, dass man auch noch, also ich meine, gut, die sind mittlerweile so weit weg, die kann man gar nicht mehr sehen, aber im Prinzip sind wir auf alle Ewigkeiten hier gefühlt abgehängt, hätten wir nicht Andreas Rettig, der uns ja den Champions League bringt, wie wir vorhin schon besprochen haben.
Wobei ich glaube tatsächlich, dass das Interesse für die internationalen Wettbewerbe natürlich auch getragen ist von, ich sag mal, den neutraleren Fans, ne? Also nicht so die Stadionfans, die irgendwie jedes Spiel, was sie irgendwie gucken können, mitkriegen wollen und irgendwie die auch einen Verein haben, wo sie wirklich extrem viel aktiv sind, sage ich jetzt mal, einfach auch mit im Stadion und so. Aber ich glaube, so diese, keine Ahnung, 30 Millionen, die nicht ins Stadion gehen, aber die ganze Zeit vor der Glotze hocken und Fußball gucken, für die ist das wahrscheinlich schon ein Thema. Also ich verstehe es in der Vermarktungslogik schon, aber ich sehe halt auch das Problem, dass so die Erlöse, die dann mehr werden, sind halt Peanuts für Bayern oder für Dortmund oder auch für Gladbach. Und wenn du es in der zweiten Liga halt wegziehst, ist es, keine Ahnung, ein Fünftel vom Jahresumsatz oder bei Sandhausen noch mehr so.
Ja, genau. Christoph, würde ich auch gerne einhaken. Ich glaube, habe den Eindruck, also wenn ich mir jetzt überlege, welche Motivationen sind dann dahinter, was treibt dann einen Herrn Rummenigge dann an, so zu argumentieren, dass wir eigentlich vielleicht über zwei vollkommen verschiedene Sportarten im Grunde genommen sprechen, nämlich Fernsehfußball und Stadionfußball.
Also ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich wirklich, sobald ich irgendein Spiel halt eben ab und zu mal Champions League oder sonst was im Fernseher sehe, gucke ich das schon sehr anders. Könnte darauf aber erheblich leichter verzichten, als ich auf Stadionfußball verzichten kann. Also da würde mir wirklich was fehlen. Und das ist was ich wirklich so nur im Stadion erlebe, weißt du natürlich dann irgendwie als Fernsehfußballgucker nicht. Und als der siehst du dann halt eben, stellst du dir vielleicht wirklich vor, ja, wäre schon toll, wenn wirklich irgendwie Messi in Deutschland spielen würde, dann könnte ich das nämlich dann irgendwie angucken und mit einer gewissen kleinen Chance spielt er dann vielleicht in Dortmund, Gladbach oder wahrscheinlich beim FC Bayern. Also aus der Warte macht das dann irgendwie vielleicht noch Sinn zu sagen, dass dann wirklich irgendwann, dass du so viel Geld in Deutschland haben musst, dass die allerbesten Spieler der Welt alle komplett in Deutschland spielen müssen und sagen, England ist das Essen sowieso schlecht, also letzter Grund weg, ich will nur noch hier. Ja, ich meine ja nur, es ist alles sehr schräg. Ich glaube, die Argumentation funktioniert nur, wenn du so einen sehr theoretischen, exzellenzgeprägten Fernsehfußball dir vorstellst und wenn es dir absolut egal ist, ob in den Stadien noch irgendwas Relevantes passiert. Das ist jetzt, ne, wenn man das wirklich mal so weiter eskaliert, ist das eine Denkhaltung, die ich für extrem gefährlich für den gesamten Fußball halte. Wenn du wirklich sagst, ist mir doch egal, ob wir einen Unterbau haben, ist mir doch wurscht, ob jetzt zweite Liga wieder wie vor Urzeiten wieder vor 1500 Leuten stattfindet, weil der Fußball so schlecht ist. Hauptsache, wir haben hier irgendwie 10 Vereine, die irgendwie Business Excellence im Fußball zelebrieren.
Ja, ich war letzte Woche bei einem FAZ-Forum in Frankfurt und da wurde auch über Zukunft und Ausrichtung und Strategien philosophiert. Und da habe ich mich dann zu der flapsigen Bemerkung hinreißen lassen, weil da waren dann auch die Vermarktungsstrategen, die leider immer mehr die Oberhand gewinnen und wir zu wenig im Übrigen Entscheidungsträger haben, die vom Sport und vom Fußball kommen. Ja, leider ist einer der von mir sehr geschätzte Herbert Bruchhagen so einer, der noch für vom Sport, der auch eine Liebe und zum Fußball hat, ja, und nicht nur über andere Dinge schwadroniert. Und dann waren dann auch so Expansionspläne und Globalisierung und was wir alle, welche Märkte wir alle erschließen müssen. Und dann habe ich dann, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber da habe ich dem Kollegen gesagt, der Bundesliga-Verein-Vertreter, wie gesagt, weißt du was, am besten ist, wenn ihr eure Bekanntheit erhöhen wollt und noch mehr Vermarktungserlöse erzielen wollt, dann würde ich euch empfehlen, um den asiatischen Markt zu erschließen, dann verpflichtet doch einen Sumo-Ringer, ja, weil der hat die höchste Popularität, ja, und da habt ihr ganz sicher eine hohe Aufmerksamkeit.
Wenn der im Tor steht, ist auch so. Aber ich kann zu dem Punkt von Christoph gerade nochmal eben ein Zitat von Andreas Rettig bringen, der nämlich letztes Jahr im August in der Freunde gesagt hat, Fußball ist da, um den Menschen Freude zu machen. Natürlich auch vor dem Fernseher, aber vor allem im Stadion. Ich denke, das schließt da vielleicht nochmal ganz gut an. Wir haben ja vorher auch nach Hörerfragen gefragt und da möchte ich an der Stelle einmal den Jürgen aus Köln erwähnen. Der da schreibt, hallo, ich komme aus Köln, auch Fan vom FC und die erste Liga ist Herrn Rettich ja auch nicht unbekannt. Mich würde interessieren, ob es heute möglich wäre, einen Verein wie den FC St. Pauli mit seinem finanziellen Background dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Ich frage deswegen, weil ich es mit Sorge betrachte, wie die finanzielle Schere in den Ligen immer weiter auseinanderklafft. Sicher gibt es Paderborn oder Darmstadt, aber auf Dauer wird es für die beiden dort oben nicht reichen. Wird es in Zukunft möglich sein, ohne ein Modell wie Red Bull oder Rasenballsport? Selbst Vereine wie Köln mit ihrem ganzen Background in einer großen Stadt im Rücken können sich auf Dauer keinen längeren Aufenthalt in der zweiten Liga leisten. Und am ersten FC Kaiserslautern sieht man, wie schwierig es selbst für solche Vereine wird, je länger sie in der zweiten Liga bleiben. Ich finde es sehr schade, wenn ohne einen Investor ein Aufstieg und ein Verbleib in die Bundesliga für kleinere, in Anführungsstrichen, Vereine mit gutem sportlichen Hintergrund kaum mehr möglich erscheint.
Also ich habe es ja nun erlebt in Freiburg mit unserem Aufstieg, mit Mickey Mouse City habe ich eben erst erzählt. Wir haben in Augsburg gelebt, wir haben da auch nicht viel mehr Möglichkeiten gehabt, wirtschaftlicher Art, haben auch die Bundesliga und den Klassenerhalt geschafft. Es ist möglich, aber es wird immer unwahrscheinlicher. So. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir auch uns für 50+1 einsetzen. Warum ist das wichtig? Wenn 50+1 morgen fällt, passiert Folgendes. Dann geht es eben nicht mehr darum, dass das beste sportliche Konzept, das Know-how des Managements, die beste Nachwuchsförderung, die besten Fans und weiß der Kuchen was, alles eine Rolle spielen, sondern dann geht es nur noch um einen Wettlauf der Investoren. Ja? Dann setzen sich alle schnell in den Flieger und versuchen, den reichsten Oligarchen an Land zu ziehen. Das heißt, es geht dann nur noch darum, wer bekommt den finanziell kompetentesten Sponsor und Investor. Und dann wird nur noch am Ende der Mitteleinsatz sich in der Tabelle abbilden. Dann geht es nicht mehr um alle anderen Themen, die ich gerade gesagt habe. Und dann können wir tatsächlich den Laden zumachen. Und dann werden auch Vereine wie Freiburg, Darmstadt, Augsburg, St. Pauli, wie auch immer, noch größere Probleme bekommen. Ja? Weil die nämlich dann letztlich nicht die Möglichkeit haben, ja, warum sollte dann der reiche Oligarch sich bei Darmstadt engagieren. Ja? So. Und deswegen glaube ich, da geht man wirklich dann mit der Axt an die Fußballseele ran, wenn das, wenn 50 plus 1 fällt. Und dann sind wir nämlich, die Fortsetzung dann wird dann kommen, dass dann alle sagen, okay, ich habe meinen Mitteleinsatz gehabt, dann will ich mein Kapital absichern, dann kommen genau diese abstrusen Ideen, ja, die, ich sag mal die Namen alle nicht, aber die dann von Setzlisten erzählen, die dann von Hin- und Rückspiel im DFB-Pokal-Halbfinale, um abzusichern, dass sie am Ende in zwei Spielen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie dann gegen den Kleinen mal verlieren. Also all diese Käseideen, die dann nur dazu dienen, um Kapitaleinsatz abzusichern, ja, in der Frage, und dann werden wir irgendwann auch den Close Shop haben, ja, dass wir nicht mehr über wirtschaftlich Probleme bei Abstiegen uns Gedanken machen müssen, dann wird es nur noch Unterhaltung und sagen, lass mal gucken, dass wir die Leute bespaßen.
Mhm. Sebastian?
Was ich mich so ein bisschen frage, ist vieles, was du sagst, oder anders, wie stehst du zu dieser Team-Marktwert-Geschichte, die für mich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung versucht wird aufzuziehen? Ich weiß nicht, ob sie in die gleiche Richtung argumentieren, aber da geht es ja auch um Soft-Faktoren, die eben nicht diese Investmentabsicherung automatisch beinhalten.
Also ich will es mal so rum sagen. Der FC St. Pauli hätte mehr Vor- als Nachteile, wenn sich Marktwertgedanken durchsetzen. Ja, weil wir letztlich ja nicht nur aufgrund der TU Braunschweig Markenanalyse einen Topplatz belegen, sondern auch in allen relevanten Bereichen deutlich besser sind als viele Bundesligisten. Das heißt, auch daran erkennt man ja, dass wir ein ehrliches Interesse gehabt oder haben in der Frage der Verteilung, was die Solidarität angeht, und nicht aus Eigennutz hier argumentiert haben. Denn eines ist klar, es gibt drei relevante Einnahmeströme bei einem Etat. Das auf der einen Seite, das sind die Hospitality-Sponsoreneinnahmen, das sind dann die Spieleinnahmen im Ticketing und das sind die TV, die Medieneinnahmen. Das sind die drei, wenn ich jetzt mal dann Merchandising und sonstiges Transferlöse weglasse. Das sind die drei klassischen Säulen. In zwei von den drei Säulen ist der FC St. Pauli top im Vergleich zu anderen Zweitligisten und hätte einen Vorteil. Das heißt, in der Frage, auch was die TV-Verteilung angeht, könnten wir sogar sagen, wenn es weniger gibt als 80-20 für die zweite Liga, hätten wir einen Wettbewerbsvorteil. Warum? Weil wir am Ende in den beiden anderen relevanten Bereichen ja einen deutlich besser sind als der Ligaschnitt. Und wenn dann weniger Geld im TV reinkommt, hätten wir in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit natürlich einen Vorteil. Trotzdem haben wir dagegen argumentiert, weil wir gesagt haben, wir wollen letztlich, dass schon das Thema sportliche Relevanz Vorfahrt genießt. Und wir haben uns natürlich auch mit den Marktwertleuten unterhalten. Und da haben wir auch diskutiert und die haben wir auch unsere Einschätzung gefragt. Das Problem ist einfach, objektiv bewertbare Kriterien zu finden, die den Marktwert auch beschreiben. Ja, und diese Themen wie Fanaufkommen oder weiß der Kuckuck was, hängt auch von vielen Themen ab, die gar nichts, die möglicherweise steuerbar sind. Also auch die Frage, spiele ich Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag? Ja, und Themen, die letztlich dann nicht objektiv bewertbar sind. Wir haben dann mal gesagt, Mensch, dann lass mal lieber diskutieren darüber, ob wir einen Mix machen aus ewiger Tabelle, ja, und aktueller Tabelle. Oder dass wir sagen, bei der Kaufentscheidung von dem Sky-Abo zu sagen, warum kaufe ich mir das Sky-Abo als Erstverein X und als Zweitverein? Und davon gibt es eben halt einen Fluss an die Vereine, um zu sagen, okay, ich kaufe mir vielleicht eher einen Sky-Decoder, weil ich Fan von X bin, als von Leverkusen, Hoffenheim oder Wolfsburg. Ja, auch da bildet sich ja dann möglicherweise dann auch ein relevanter Markt ab, ohne und Wert ab, ohne dass ich dann willkürlich oder Mitgliederzahlen oder sonstiges, wo ich dann sage, da wird Herr Matischitz auf die Idee kommen und sagen, jetzt kriegen alle Leipziger eine kostenlose Mitgliedschaft. Ja. Und, also das sind ja alles Themen, die ja unglaublich schwer bewertbar sind.
Sven. Ganz anderes Ding ist ja im Draft-System, im Thema in den USA ist es ja meines Wissens nach so, dass die Vereine, die oder die Teams, die zuletzt platziert sind, das erste Zugriffsrecht auf neue Spieler haben, um quasi mit dem Ziel, die Liga spannend zu halten. Da muss man natürlich auch sagen, klar, die haben auch ein geschlossenes Ligasystem, deswegen keine Existenzängste. Die können sich es insofern leisten, einfach ein Rädchen in der Unterhaltungsindustrie zu sein. Natürlich würde das so, auch so rum hier nicht funktionieren in Sachen Wettbewerbsverzerrung, aber man kommt ja schon dahin auf den Gedanken, was ist denn eigentlich mit einer Pari-Pari-Verteilung? Aber ich glaube, da sind wir so weit von entfernt, dass es jetzt einfach ein fast schon ein absurder Vorschlag wäre, oder?
Ich finde, nee, der Vorschlag hat deshalb Charme. Es gibt ja noch jemanden, der einen draufgesetzt hat, deswegen will ich mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber der Gedanke gefällt mir gut. Herbert Bruchhagen, den ich eben schon erwähnt habe, hat bei seiner Laudatio, die auf ihn gehalten worden ist, hat er ja danach auch noch ein paar Sätze gesagt und gefragt, wie er denn, was er sich denn wünschen würde für die Zukunft. Und da hat er nämlich gesagt, dass wir genau umgekehrt verteilen, also nicht pari-pari, sondern dass wir sagen, der wirtschaftlich schlechteste oder schwächste Club kriegt das meiste Geld aus dem TV-Topf. Ne? Also, dass man es genau umdreht, um genau diesen Effekt zu erzielen, und hat dann zumindest an unserem Tisch, bei dem wir saßen, und da waren wir dann in guter Gesellschaft mit Darmstadt, Augsburg und Freiburg, sehr lauten Applaus bekommen. aber an anderen Tischen habe ich nur ein müdes Lächeln gehört. Also von daher, aber das war so ein Vorschlag, der natürlich mit einem Augenzwinkern da war, aber der wird dann an der Bescheidenheit der großen Clubs scheitern.
Ja. Sehr schön formuliert, ja. Wie stehst du denn A zu, gut, 50+1 hast du schon ausgeführt, wie stehst du denn zu Rasenballsport Leipzig? Weil zu der Zeit, als das ganze Thema hochkam, warst du noch bei der DFL. Es wurde dir ja auch, als wir jetzt letztes Jahr das Wappen nicht gezeigt haben, quasi vorgeworfen, naja, der Herr Rettich hat es ja damals mit abgenickt. Und insbesondere dann auch mit dem Blick, weil wir jetzt ja am Wochenende hier in Hamburg das Spiel haben und die HSV-Fans heute gerade erzählt haben, sie werden dagegen protestieren, wo es bei sehr vielen Leuten zu Amüsement führte.
zusammen mit Herrn Kühne.
Zusammen mit Herrn Kühne, genau. Diese ganze Thematik, externe Investoren und so weiter und so fort, Marketinginstrumente wie Rasenballsport Leipzig.
Also erstmal muss man sagen, durchgewunken von durchwinken kann keine Rede sein. Ich habe also zweimal mich verweigert, ja, bei der Lizenzerteilung, um das mal klar zu sagen. Ne? Und wir haben dann, weil unsere Juristen dann mir auch, oder uns, war ja nicht nur meine alleinige Entscheidung, aber es war in meinem Verantwortungsbereich Lizenzierung, ist das ja auch über Wochen und Monate bis in die letzte Instanz gegangen, im Übrigen, ja, und wir uns dann verglichen haben mit Leipzig, sonst wäre es vor Schiedsgericht gegangen, also die, ne, sonst wäre es zu einer Lizenzverweigerung gekommen, ja, also das war nicht so klar mit Durchwinken, von Durchwinken kann keine Rede sein. Ich will das nur mal beschreiben, wo das Problem am Ende auch war. Leipzig hat, und das sind natürlich keine dummen Jungs da, die aus Österreich die Politik machen, es war natürlich so, dass sie zunächst mal argumentiert haben, 50+1 trifft für uns gar nicht zu, weil wir haben ja gar nichts ausgegliedert. Ja? 50+1 bezieht sich ja auf eine Ausgliederung aus einem Verein, ja? Und dann, dass man sagt, aus dieser ausgegliederten Rechtsform, Kapitalgesellschaft, egal welche Rechtsform, muss dann der Verein 50+1 haben. Die sagen, ja, wir haben ja nur einen Verein, wir haben gar nicht ausgegliedert. Ja? Das, auf die Idee ist ja damals bei 50+1 gar keiner gekommen, dass einer auf die Idee kommt, einen Verein als Hülle sich zu schaffen, ja, der von sich aus quasi dann fremdbestimmt wird. Also auf so eine Idee kommt, ist man ja gar nicht gekommen. So, das heißt, aber da ist schon mal der erste juristische Thema. Das zweite war, dass gesagt worden ist, also ich meine, da muss man sich auf der Zunge sehen, dann sagt er, sag ich mal den Namen nicht, aber dann aus dem Hause des Brauseproduzenten, der dann sagt, ja, Mensch, Rettich, jetzt gucken Sie mal, wenn wir, die Bestimmung ist ja, dass man die Ausnahmegenehmigung beantragen kann, wenn man 20 Jahre ununterbrochen in wirtschaftlich erheblichem Umfang den Verein unterstützt, kann man die Ausnahmegenehmigung, wie geschehen, ja, mit Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, beantragen. Dann sagen Sie uns doch, was ein wirtschaftlich erheblicher Umfang ist, dann legen wir Ihnen heute das Geld hin für die nächsten 20 Jahre. Ja? Also, ich will damit nur sagen, ja, aber auch das ist juristisch nicht einfach so. Ne? Dann waren die Themen, die wir gesagt haben, Mitglieder. Aber ich sage, hören Sie mal, das Vereinswesen und der Zweck ist darauf ausgerichtet, auch Mitglieder ein Vereinsleben zu schaffen. Und jetzt erklären Sie mal, wenn Sie da 800 Euro Monatsbeitrag nehmen oder Jahresbeitrag nehmen, das ist doch ein Mitgliederverhinderungsbeitrag. Ja? Und dann sagen die, ja, welchen Beitrag hätten Sie denn gern? Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, ja, aber es sollte ein angemessener und bezahlbarer sein. Da sagt er, ja, aber nach dem Steuerrecht können Sie eben bis 1024 oder 1026 können Sie letztlich nach dem e.V., nach dem Gemeindegericht, können Sie eben halt Jahresbeiträge. Das heißt, auch da kommen Sie nicht weiter, weil Sie letztlich ja nicht sagen können, ist jetzt 60 Euro angemessen oder 120 oder, die sagen, ja, für uns ist 800 angemessen. Bei dem Logo zum Beispiel habe ich gesagt, nein, das Logo ist ja nur das Warenzeichen, das geht nicht. Verstößt gegen Statuten. Dann sagt, ja, dann sagt er auch wieder, ja, was hätten Sie denn gern? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht Ihre Kreativabteilung, das müssen Sie mal selber machen. Ne? Und dann haben sie gesagt, okay, ja, dann lehnen wir uns an das von der UEFA genehmigte RB Salzburg-Logo an, ja, und wenn die UEFA doch das genehmigt, ja, wieso, so, ich will damit nur sagen, das ist juristisch und rechtlich ganz, ganz schwierig zu packen gewesen, ja, und deswegen war am Ende, glaube ich, war viel mehr als das, was wir erreichen konnten, nicht möglich.
Ja. Zurück zu Herrn Kühne. Wenn jetzt morgen jemand kommt und beim FC St. Pauli 100 Millionen auf den Tisch legen würde, und sagt, ich gebe dem Abendblatt aber keine Interviews. Würdet ihr das Geld nehmen?
Natürlich würden wir das nehmen, weil am Ende, ja, weil wenn das die einzige Bedingung ist, dass er sagt, ich gebe kein Interview, dann kann er die 100 Millionen morgen vorbeibringen. Am besten einen kleinen Schein. Ja. Aber er kann es natürlich dann nicht vorbeibringen, wenn er damit sagt, ich möchte Einfluss auf die Geschäftspolitik haben oder ich möchte andere Dinge, ja, sondern wenn der reiche Onkel, egal wo er herkommt, sagt, ich lasse den Geldsack jetzt hier und mach damit, was er wollt, ja, dann sage ich herzlich willkommen, alle Kohle hier hinbringen. Warum soll man die Kohle nicht nehmen? Wenn damit keine Bedingungen verknüpft sind.
Könnte man so eine Geldklappe vielleicht einrichten, wo man dann also seine Geldsäcke dann reinschieben kann?
Ja, die kannst du bei mir zu Hause ein.
Ich dachte, sowas habt ihr vom Museum noch schon, da wirft noch keiner was rein.
Nee, tatsächlich ist mir die leider in der Form gerade erst jetzt gekommen. Wir haben dann ja in der Süd die Klappe der Geschäftsstelle, wir haben dann also in der Gegend gerade unsere Museumsklappe, wir können dann einfach 50-50 teilen, mehr oder weniger die Millionen. Ich glaube,
50 plus 1.
Davon unseren 2000 Zuhörern, glaube ich, fast alle Millionäre sind. Müssen jetzt eigentlich nur die Klappe einbauen.
Also ich finde, eine Geldklappe für anonym abzugebenes Geld auf St. Pauli eine super Idee. Das ist bestimmt total eine sichere Nummer
mehr. Aber ich würde vorschlagen, vor allem anderen kriegt der Miller und Toni Kohle, oder?
Ja, auf jeden Fall. 50 plus 1 ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, weil letzte Woche oder diese Woche, weiß ich gar nicht genau, ein Antrag beim Münchner Gericht, glaube ich, ankam auf Löschung des FC Bayern e.V. Das klingt auf den ersten Blick ganz lustig, wird natürlich nicht dazu führen, dass die kein Fußball mehr spielen, hat eher auch dann da vereinsjuristische Dinge. Trotzdem, magst du da eine Prognose geben, was das für die 50 plus 1 Regelung im deutschen Fußball bedeuten könnte?
Also zunächst mal ist das ja eine alte Schwarte. Ja, es geht ja um die sogenannte Rechtsformverfehlung und das ist ja, wie gesagt, längst bekannt und ein Problem, was am Ende uns seit vielen Jahren umtreibt. Es gibt ja da auch ein höchstrichterliches Urteil zu diesem Thema. Was am Ende auch dazu führt, dass man sich, nach meiner Einschätzung, ich bin kein Jurist, aber das, was mir Juristen damals gesagt haben und auch jetzt in der aktuellen Diskussion, die sagen, dass das letztlich nicht zu beanstanden war, ADAC hin oder her, was da angeführt wird, aber ich bin da wirklich entspannt, weil ich glaube, es gibt keine neuen Sachstände, die damals nicht bekannt waren, als dieses höchstrichterliche Urteil gefällt wurde. Also ich sehe das nicht so aufgeregt.
Ist es denn aber vielleicht so juristisch laienhaft argumentiert, könnte aus dem Urteil, je nachdem wie es begründet und ausfällt, wird und auch ausfällt, dann nochmal eine neue Runde über Ausgliederungspflicht für Profiabteilungen kommen?
Ja, klar, wenn das Urteil, je nachdem, in welche Richtung es geht, könnte das natürlich zur Folge haben, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht mutmaßen und ich glaube, dass wir da darauf vertrauen sollten, dass sich da damals kluge Jungs zu einer guten Entscheidung haben hinreißen lassen oder die Entscheidung getroffen haben. Also ich würde jetzt auch ungern da weitere Prognosen abgeben, weil es gibt keinen neuen Sachstand in der Frage. Alles war bekannt, es ist damals höchstrichterlich entschieden worden. Also mir fehlt jetzt da auch der Anpack.
Johnny. Findest du es bedenklich, dass es vor dem gleichen Gericht verhandelt wird, was eben dem ADAC oder welches dem ADAC quasi gesagt hat, schön, dass ihr einen Verein Seiten eingetragen habt, aber ihr dürft das nicht mehr? Ich finde das zum Beispiel ein bisschen problematisch, dass jemand, der schon vorbelastet ist und ein Urteil in Sachen Vereinsrecht gesprochen hat, dann sagt, ich verhandle das nochmal und viel, viel weitreichendere Konsequenzen dann auch aus
sich ergeben. Ich sage dann nur auf Gericht oder vor Gericht und auf hoher See. Also ganz ehrlich, also ich will da nicht mutmaßen, deswegen würde ich da jetzt ungern weiter noch ein paar Pirouetten drehen, weil ich gehe davon aus, dass sich an der gängigen Praxis und der bisherigen Rechtsprechung nichts ändern wird.
Johnny hatte noch eine generelle Frage zu deiner Antworttechnik in Interviews.
Ich habe das gerade selber erlebt. Sehr charmant. Ich lese gerne Interviews mit dir. Ich stelle mich da immer so ein bisschen an. So, das sind immer Worthülsen. Wenn offizielle Interviews geben und sie möchten nichts sagen oder möchten nicht unbedingt, dann umschiffen die das Thema halt sehr schön und sagen, ja, und du sagst direkt, ach, wisst ihr was, das erzähle ich euch nicht. Ist das etwas, was du, das ist etwas, was du, glaube ich, im heutigen, jeder kriegt eine Medienschulung. Du, hör mal, wenn du mit den Medien sprichst, bestes Beispiel, Lukas Podolski, früher hat er noch gesagt, der Trainer hat gesagt, schießt ein Tor, ich ein Tor geschossen. Und wenn du dir heute Interviews mit denen anguckst, der ist halt von vorne bis hinten durchgeschult. Er ist inzwischen durchgeschult, stell dir mal vor, der das nicht. Egal. Und deine Interviewkultur finde ich halt sehr schön, weil es ist so ein bisschen so ein schmackhaftes, so, schreibt ihr mal so, Zlatan Ibrahimovic-like, so, schreibt ihr mal, was ihr wollt, ich guck mal später, gebe ich da was zu ab. Ist das etwas, was du heute noch mal so machen würdest, wenn du ab jetzt wieder in die Manager- oder in die Medienposition kommen würdest? Oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast und sagst inzwischen, pass mal auf, ihr kommt eh wieder von Zeitung Y, ich kann euch ja erzählen, was ich möchte?
Ja, also ich halte es schon für wichtig, dass man auch im Gespräch, also ich bin dabei, ich also diese glattgebügelten und klinisch alles, ich sag mal, sauberen und nicht zu beanstandenden Worthülsen und da hast du auch keine Lust mehr zuzuhören und zuzugucken. Deswegen hat ja einen Grund, warum Thomas Müller so beliebt ist. Ne? Von daher glaube ich schon, dass es uns gut tut, am Ende auch mal etwas mehr freie Schnauze zu sprechen. Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich dann ein bisschen zurückhaltend und vorsichtiger bin, dass ich dann schon ab und zu, ich habe ja schon ziemlich oft, nicht nur im letzten Jahr hier, auch in den vergangenen Zeit, auf die Nuss bekommen und dann überlegst du hinterher schon mal, ob du jetzt sagst, Mensch, muss ich mir das jetzt nochmal antun, dass du jetzt nochmal durch die Stadt gejagt wirst, weil du dir wieder, ich sag mal, hier Klartext gesprochen hast. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch, wenn wir Themen haben, über die wir diskutieren, dann muss zumindest, sage ich immer, wenn mir jemand zuhört, der muss das Gefühl haben, ja, der meint das, was er sagt. Ne? Also das ist für mich, also das erwarte ich von jedem erstmal. Ne? Und natürlich gibt es immer mal Situationen, wo du auch mal taktisch etwas sagen musst, gar keine Frage, aber der Grundtenor muss mal ganz klar sein, du musst eine Kultur entwickeln oder für dich in Anspruch nehmen, wo du sagst, dem vertraue ich jetzt mal das, was er das sagt, dass er das auch so meint. Ne? Und das kann mal unbequemer sein, kann mal klarer sein, das kann mal flapsig sein, also ich hatte auch mit Rainer Kahnbund im Übrigen guten Lehrmeister. Das war die beste Medienschule.
Du hast vorhin die Frage nicht zu Ende beantwortet, ob du heute noch Fußballfan eines Vereins bist.
Ja. Hatte ich die nicht mit runter?
Der galt bei Mike nicht als Verein, glaube ich, wegen zu niedriger Liga oder so.
Ja. Ich finde das wohl eine ziemlich arrogant. Okay, nee, Entschuldigung. dann möchte ich jetzt aber erklären, warum ich darauf nochmal zurückkomme, weil Philipp hat gefragt, aus schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet. Zum einen, wann führst du uns in den UEFA Cup wie den SC Freiburg? Aber daran anschließend, und darauf will ich dann jetzt hinaus, weil wir den ja dann gewinnen, sind wir in der darauffolgenden Saison für die Champions League qualifiziert. Und welche Gruppengegner wünschst du dir dann?
Gut was essen.
Wir hatten schon so einen unglaublichen Matador
schießt mich. Matador Puchow war das.
Schöner Name. Am 11. September, ja.
Ja, das kann eben nicht passieren mit Rotes Essen, weil ja die UEFA ja vorher alle Töpfe so legt, dass die Paarung am Ende sein wird, Bayern München gegen Real Madrid und Barcelona gegen Manchester irgendwas, ne? So. Das heißt also, die Deutschen kommen ja dann nicht in eine Gruppe am Anfang, also das wird ja alles vorher geregelt.
Ich glaube, bis das soweit ist, haben wir zwei deutsche Mannschaften pro Gruppe.
Ja, irgendwie, das ist jetzt ja auch neu.
Das ist jetzt aber sehr pessimistisch.
Ja gut, das kann ich nicht sagen. Also ich würde mir, weil ich nicht so gerne mehr fliege, ich würde mir kurze Reisen wünschen.
Also Kopenhagen, Amsterdam und Warschau.
Warschau würde ich jetzt nicht... Alles Traumziel. Ja. Ich kann mir als Fußballfan, vor allem als St. Pauli-Fan, nirgendwo anders hinzufahren, also, als zu Legia Warschau. Ja,
aber dann würde ich noch mal ein bisschen politisch würzen wollen. Ich würde jetzt ungern nach Ungarn und nach Polen reisen wollen.
Okay.
Also aber da lässt noch viel offen, wo man hinreisen kann. Also aber in London kommt man ja auch mit
so einer Lösung kommen. Was ist eigentlich mit Island?
Ist keine Brücke gebaut.
Naja, also bis wir irgendwann einen bestimmten Pokal gewinnen, ist vielleicht auch noch eine Brücke nach Island.
Ja, aber wahrscheinlich hat sich das für die Champions League Reform, die jetzt ansteht, mit Island eh erledigt und mit Amsterdam ja wahrscheinlich auch. Ja. Na gut, Amsterdam, okay, Gruppe, schaffen sie noch.
Dafür darf dann irgendwann
im Viertelfinale werden wir sie nicht mehr treffen.
Wir stapeln doch eh tief, wir sind doch UEFA Cup jetzt überhaupt. Über Champions League haben wir noch gar nicht gesprochen, das machen wir dann in der dritten Halbzeit.
Nein, Philipp hat gesagt, wir gewinnen die UEFA, die Europa League und dann bist du ja qualifiziert.
Da wollte ich aber noch laut Veto schreien, weil ich will nicht in die Europa League. Die ist immer ein Draufzahlgeschäft, was man so mitkriegt. Die Vereine haben immer sportliche Probleme, die Kohle stimmt nicht. Dann lieber gleich für die Champions
League. Vor allem für den HSV ist das ein Draufzahlgeschäft, Entschuldigung.
Ja, komm,
er hat das schon Wort gesagt. Immer Siebter werden.
Für den HSV ist alles ein
Bruder. Achter, was man da
aber werden die holen sich ihre Kohle doch durch die zwei Extraspiele am Saisonende.
Achso, ja, gut, klar. Ja, aber da ist ja auch mit UEFA Cup dann nichts. Aber
wenn wir über die schon reden, die haben ja jetzt heute diese 40 Millionen Anleihe nochmal aufgelegt, die sich nicht an den Normalfan richtet, wie bei der ersten Anleihe, wo man ja auch Kleinstbeträge erwerben konnte, sondern speziell an ja Investoren, Banken etc. 2018.
Ich hab ein Investor.
Moment, du redest vom HSV gerade?
Ja.
Achso, kann ich
verstehen. Hat der Kühne nicht auch die 40 Millionen schnell noch bezahlt?
Das wäre total clever von ihm, weil davon ja die 25 Millionen
zurückgezahlt werden. Das meine ich doch.
Das ist aber bei diesen Konstrukten nicht so unwahrscheinlich.
Ja. 2018 läuft unsere Fananleihe aus. Ihr habt da sicherlich schon Planung für, aber kannst du heute auch schon irgendwas sagen? Wird sowas in der Art und Weise nochmal neu aufgelegt oder ist sowas erstmal nicht in der Diskussion oder ist das noch zu früh?
Das ist in der Tat zu früh, aber bei uns in der Diskussion, wir haben ja nur mit Tom Happe und Jochen Wiener, die im Präsidium für die Finanzen ja zuständig sind, diskutiert und die Tendenz und die Neigung ist eigentlich eher zu sagen, dass wir die Anleihe natürlich erstmal zurückzahlen wollen. Ne? Also dass wir jetzt nicht eine Anleihe mit einer Anleihe bedienen wollen. Aber wir haben das letztlich noch nicht abschließend besprochen. Es gibt ja die sogenannte Ansparrücklage, ja, die auch vorsieht, dass wir in An- und Abführung guten Zeiten, die wir ja noch momentan haben, wirtschaftlich gesehen, auch genügend Gelder zurücklegen, um am Ende nicht plötzlich überrascht zu werden von der Forderung der Rückzahlung der Fananleihe. Da ist ja Vorsorge im Übrigen auch von den Vorgängerpräsidien und Aufsichtsräten getroffen worden, finde ich verantwortungsbewusst und gut, dass man hier sagt, okay, jedes Jahr legt man ein bisschen was zur Seite, um am Ende, ne, das ist eine gute Einrichtung. Also ich kann die Frage heute noch nicht abschließend bewerten, aber es wird uns nicht überraschen, dass wir 2018 ja ein paar Euros zurückzahlen müssen.
Wir könnten bestimmt noch 5 Stunden weiterreden, aber wir müssen uns bei Wolf bedanken für die Wahl der Location hier drin. Die Luft ist furchtbar, es ist furchtbar heiß.
Deswegen ja noch abgesagt.
Wir würden, obwohl wir noch nicht die 4 Stunden voll haben, wahrscheinlich jetzt tatsächlich schon zum Ende kommen. Habt ihr noch ad hoc Fragen? Johnny meldet sich.
Wenn man nach Jochen Wiener sucht, ich saß mal mit ihm zusammen an einem Tisch im Zuge von einer Vereinsveranstaltung, ist ein sehr netter und patenter Wirtschafter, kann man nicht anders sagen. Wenn man nach Jochen Wiener sucht, kommt als zweites Jochen Wiener ein Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so durchzieht.
Mach mal Thomas Meckle bitte.
Wahrscheinlich kommt dann Thomas Meckle Friseur oder so. Kannst du ab jetzt kurz rausschneiden gleich?
Ich kann alles schneiden, aber ich würde so.
Manchester City führt 2-0 gegen diesen Günter Netzer Verein und Leverkusen führt 2-0 gegen Moskau.
Und Dortmund führt
3-0, aber schon seit der 20. Minute.
Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden gespoilert dann dabei. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Und ja, wir sprechen uns dann wahrscheinlich wieder in 3-4 Wochen. Bis dahin.
Gab es noch die Möglichkeit, flammende Schlussappelle zu machen?
Ich glaube, aus Zeitgründen eher nicht, aber du möchtest noch unbedingt, dass wir den Backstein loswerden?
Zwei Dinge. Schnell. Genau, Kesselbraun weiß es, 7. Oktober, diesmal also einen Monat früher, deswegen rechtzeitig dran denken, sich mit Tickets eindecken. Die braun-weißeste Fangala der Welt, wieder für von Fanräume und 1910 e.V. Wieder im Ballsaal, wieder fantastisch. Ich glaube, Andreas Rettig wird unter anderem auch dabei sein. Er weiß natürlich noch nicht, was ihm dabei so alles blüht. Es wird auf jeden Fall fantastisch. Es wird sehr gut. Also, Karten kaufen gibt es in Kartenzentren unter anderem im Fanladen. Also nicht nur am Spieltag möglich, am Spieltag zusätzlich auch bei uns am Container. Also im Fanshop Süd gibt es sie auch. 8 Euro, genau, lohnt sich. Und dann, als wir hier reingingen, habe ich mich mal wieder sehr gefreut, weil das einfach immer toll ist, dass heute Abend zum Beispiel 3 gruppenunabhängig voneinander für das Museum hier am Millerntor zugange waren. Eine Gruppe davon, vielleicht kam auch da das Rumpeln übrigens, was wir zeitweise gehört haben, war gerade dabei, in der Museumsfläche tatsächlich daran zu arbeiten, wir sind dabei, die bezugsfertig zu machen. Das meiste wird natürlich von Bauunternehmen gemacht. Es gibt einiges, was auch Laien tun können, unter anderem den Fußboden vorbereiten. Da müssen Pflastersteine entfernt werden. Also es ist ja tatsächlich schon eine einigermaßen ungewöhnliche Erfahrung, im Millerntor-Stadion Pflastersteine rausreißen zu dürfen. Man darf sie auch sogar ein bisschen werfen, glaube ich. Die Polizei, die dich sonst eingeknastet hätte, die ist da ja jetzt ja nicht. Da bauen wir ja ein Museum rein. Halleluja. Und wer sich darüber freuen will, bei jedem einzelnen Backstein, den er rausreißt, oder anderweitig Lust hat, aktiv mitzuhelfen, der wende sich doch bitte an unsere fantastische ehrenamtlichen Koordinatorin, das ist Andrea, andrea.plagemann@1910-museum.de. Den Link gibt es dann bestimmt auch nochmal auf der Millerntor-Seite. Es ist wirklich so, man kann aktiv, also auch kleinteilig, wenn man jetzt mal einfach einen Abend hat oder einen Nachmittag oder so, zum Beispiel Freitagnachmittag oder Samstagmittag, kann man einfach mal vorbeikommen und ganz handfest, sehr praktisch daran mitwirken, ein Museum zu bauen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.
Werden wir alle tun, also in 3 Wochen. Johnny, eine Sache noch.
Wenn man nach Thomas Meggle googelt, ist tatsächlich der erste Eintrag Thomas Meggle Butter.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Alles klar. Dann bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.